Alles ist anders. Verrückt, ist wunderschön hier. Dieser Park, ich bin ganz verliebt in diesen Park, den wir hier vor der Tür haben.
Ja, es ist ein sehr romantisches Weingut, dank meiner Vorfahren, die ja hier über 2,5 Hektar das Ganze im Stil eines englischen Landschaftsgartens angelegt haben. Diese Bäume sind jetzt zum Teil exotische Bäume aus aller Welt. Mein Großonkel hatte da so ein Fable dafür.
Sequoias zum Beispiel.
Ja, haben wir auch. Und es war mal jemand hier, also von so botanischen Gärten, und der hat gesagt, sie haben 19 Champions-Bäume. Champions-Bäume sind Bäume, die eine gewisse Punktzahl erreicht haben. Das ist so eine Punktzahl aus Alter, Schönheit, Seltenheit, Wuchsform, okay, etc. Und angeblich sind im Botanischen Garten in Frankfurt gibt es 2 Champions-Bäume und bei uns gäbe es 19.
Ich
weiß jetzt nicht welche.
Hi und hallo bei Born to be Wine. Ich bin's mal wieder, Denise. Tja, und wie ihr seht, sind wir unterwegs. Wir sind im Weingut von Ote Grafen in Kanzem an der Saar, denn wir sind heute zu Gast im Familienweingut von Günther Jauch, das er gemeinsam mit seiner Frau in der 7. Generation führt. Und zur Feier des Tages hat Philipp Wittmann vom Weingut Wittmann auch einen ganz besonderen Tropfen dabei, von Ote Grafen natürlich. Also in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß dabei.
Jetzt haben wir schon was im Klaren.
Ja, natürlich. Und zwar starten wir mit dem Gutsriesling, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Jauch.
Ja.
Max, das müsste quasi der ehemalige Gutsbesitzer gewesen sein.
Ja, mein Großonkel, Max von Ote Grafen. Meine Großmutter ist eine Geborene von Otto Grafen und das ist ihr Bruder gewesen. Die waren 13 Geschwister, aber nur 2 Jungs. Und einer ist noch im Rhein ertrunken mit 20 Jahren und dann blieb praktisch nur ein Junge übrig. Und der hat dann von seinen Onkeln, die auch keine Kinder hatten, dieses Gut bekommen. Und er hatte dann selber mit seiner Frau auch wieder keine Kinder. Und deswegen gab es dann auch da mal Wechsel in der Geschichte des Gutes, was jetzt über 200 Jahre alt ist.
Und den Max Riesling, den gibt es aber schon relativ lange, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also es ist bestimmt schon...
Der ist früher mal Maximus. Und wenn man Latein kann, weiß man ja, dass Maximus der Größte heißt. Und dann dachten alle, das ist unser edelster und tollster Wein, war aber der Gutswein.
Ja,
und habe ich gesagt, also damit ich da nicht jedes Mal drauf angesprochen werde, habe ich dann einfach den Maximus verkürzt zum Max. Mhm. Und habe ihm im Grunde dann hier den Großonkel gewidmet und es hat sich auch gut.
Aber eine wunderbare Hommage, der Wein ist unheimlich präzise, hat eine sehr, sehr schöne jugendliche, frische, so ein bisschen die Feuersteinnoten von der Spontangärung, tolle Leichtigkeit, Salz am Gaumen, also das kann man jung trinken und das zicht ohne Ende, aber das ist auch ein Wein, der mit Sicherheit einfach auch Vergnügen bereitet, wenn man sich ein bisschen Zeit lässt und Geduld lässt.
Ja, könnte man, muss man.
Muss man aber nicht, genau.
Oder nicht.
Es geht
so,
beides.
Es geht
so
der Allround-Essensbegleiter,
ja.
Und passt da einfach richtig, richtig gut und ist dann dafür auch noch finanzierbar. Und alle Trauben sind aus großen Lagen. Ich muss immer sagen, wir sind ganz arm, wir haben nur große Lagen. Und dann sagen alle, ja, wir könnten doch dann ausschließlich große Gewächse machen. Ja, könnten wir, aber das gibt dann der Markt auch wieder nicht her. Und deswegen geht im Grunde in unseren Gutswein, das ist eben eine Cuvée aus unseren Lagen, aber eben ausschließlich Trauben aus großen Trauben.
Und man schmeckt das. Also man schmeckt einfach durch die Länge am Gaumen, ist einfach klar, dass es eben besonders gute Böden sind. Und am Ende ist natürlich auch die klimatische Balance von dem Wein wunderbar. Die Saar ist ja mittlerweile ein Anbaugebiet, was durchaus auch hochreife Riesling hervorbringt, sodass der trockene Wein einen Riesenaufschwung auch erlebt hat, parallel zu den tollen Kabinettweinen und Süßweinen. Und man merkt dem Wein auf der einen Seite die Reife an, auf der anderen Seite aber auch das leichte Tänzerische, was die Saar ausmacht. Und das ist am Ende, da schließe ich jetzt mal die Mosel mit ein, das ist das große Pfund der neueren klimatischen Bedingungen, dass einfach auf diesen fantastischen Schieferböden, wenn die Wasserversorgung stimmt, in einer wunderbaren Eleganz und leichten Balance große trockene Weine entstehen können. Und das, man muss wirklich sagen, wir steigen hier extrem hoch ein. Also das könnte man tatsächlich auch als Terroirwein schon wunderbar bespielen. Und
ja, sind beim Alkohol bei Krapnoll 11,5%.
Das ist schon super.
Ich finde die Nase ganz außergewöhnlich, ne? Das fällt mir oft auf, tatsächlich, an der Saar. Kann das sein? Das ist die Saarweine.
Kombination aus den schiefrigen Böden. Das Sauergestein hat einen anderen Einfluss auf die Weine als jetzt basische Böden. Wichtig ist aber der Skelettanteil. Mhm. Und dann halt natürlich natürliches Arbeiten, spontane Vergärung. Das ist dann so, dass eben diese Feuersteinnoten ein bisschen rausgekitzelt werden, die in der Jugend teilweise sehr intensiv sein können, die sich aber auch mit der Zeit rauslüften. Und deshalb ist es auch super spannend, die Weine über die Zeit zu probieren. Also ich mag diese Aromatik total, deshalb trinke ich so Sachen auch ganz gerne jung. Es gibt aber auch Leute, die sagen, das ist mein Kellerfehler.
Also bei den Kabinetten ist es so, dass die spontan Vergärung, wenn sie eben dann noch ganz jung sind, dann merkt man diesen Böxer, merkt man dann schon mal. Wen der stört, Sie sagen auch, Sie sind ein Fan davon, ich auch. Leute, die das dann stört, eine Minute im Glas lassen, dann geht es raus und mit der Zeit geht es eben auch von alleine aus der Flasche raus. Ne? Aber bei den Kabinetten, bei den ganz jungen Kabinetten ist es eher hier. Ist also ein klassischer Böxer, ist da eigentlich.
Nein, das ist wirklich eine ganz zarte Spur.
Ich habe es gar nicht böse gemeint, aber ich finde, man hat was in der Nase. Das ist, ich finde das ja nicht.
Aber wenn man sich eben auf Spontanvergärung.
Schießpulver.
Mein Lieblingssatz mal bei einer Verkostung, sagte dann einer und er brauchte dann hin und her. Also in der Nase. Für mich ein Hauch von durchgerittenem Damensatt.
Sehr schön.
Für mich auf Platz 1,
da komme ich auch nicht mit.
Seitdem halten Sie sich schon aus Weinbeschreibungen raus, oder?
Durchgerittenem, ja. Habe ich vom Springreiten verabschiedet und von diesen Weinbeschreibungen.
Meine erste Flasche, tatsächlich von Otto Grafen, hatte ich in der Villa Kellermann. In Potsdam. Mhm. Habe ich sehr genossen. Fand ich total toll. Ich bin ganz traurig, dass sie jetzt geschlossen hat.
Ja, das kann ich auch verstehen, aber Gastronomie ist übrigens so wie auch das Weingeschäft oder Weinbau an sich ein sehr schwieriges, kompliziertes, vielschichtiges Feld. Und ja, ich habe versucht, das so lang wie möglich durchzuhalten, aber es wurde dann irgendwann schwierig. Es wurde schwierig, weil wir ein halbes Jahr vor Corona überhaupt erst aufgemacht haben. Dann sind wir voll in diese ganzen Krisen reingerumpelt. Dann haben wir unsere Leute, haben wir aber zu halten versucht. Aber es wurde dann personell immer schwieriger. Es wurde auch von der Wirtschaftlichkeit immer schwieriger. Und das muss ich auch dazu sagen, ich habe ja noch einen kleinen Nebenjob beim Fernsehen und habe hier das Weingut. Ich kann nicht der klassische Patron sein, der eben jeden Abend dann die Gäste begrüßt. Dafür bin ich einfach dann zu wenig vor Ort gewesen. Und wenn irgendetwas gefährlich ist, dann ist sie, also in der Gastronomie, dann ist es, wenn sie nicht jeden Tag da sind. Auch ganz genau mit dabei sind. Und trotzdem habe ich das auf eigenes Risiko einfach mal versucht. Das heißt ja nicht, dass da nicht wieder Gastronomie sein wird. Vielleicht verpachten wir das, wir wollen jetzt erstmal Zeit lassen. Ja. Ein bisschen Ruhe, der Ort wird nicht hässlicher.
Der ist
ein Traum, das Restaurant ist ein Traum. Und jetzt gucken wir mal.
Mit Liebe eingerichtet fand ich. Man hat sich so wohl gefühlt.
Ja, wir haben uns richtig viel Mühe gegeben und es gibt ja nicht wenige, die sagen, es ist das schönste Restaurant, zumindest außerhalb von Berlin.
Ja.
Und es ist noch nichts verloren. Und gucken wir mal, wie es in 2-3 Monaten aussieht.
Also ich habe es nie geschafft in die Villa Kellermann, obwohl ich mir das vorgenommen hatte, aber meine Berlin-Aufenthalte sind immer so durchgetaktet, dass...
Versteht es,
Aber das Licht war auch so gut. Man muss jetzt in meinem Alter ja darauf achten. Ne? Man hat sich so wohl gefühlt. Es war so, ne? Man hatte so das Gefühl, man sieht auch gut aus.
Und da haben wir ganz drauf geachtet auf Licht und vor allen Dingen auch auf Geräusch. Da haben wir das gut und zum Beispiel zu viel getan. Ich finde es wahnsinnig nervig, wenn Restaurants so laut sind, dass schon wenn sie zu zweit oder zu dritt am Tisch sind, im Grunde immer das Ohr so nach vorne machen oder schreien anfangen. Dann fangen alles schreien an und dann werden diese komischen Platten werden dann so unter den Stuck gehängt, um das irgendwie zu... Ja. Deswegen habe ich vorher immer gesagt, Leute, und so. Ja. Und dann haben wir also der Puls, der hat schon... Und dann haben wir Vorhänge und Teppiche haben wir reingemacht, damit das eben alles
Aber es braucht viel Bissschluck und Schluck, ne?
Das ist ja, aber es hat jetzt so bei uns geschluckt, dass wenn 15 Meter weiter zwei, also.
So Elstern haben wir nicht viel bei Ihnen.
Mit den Gläsern aneinander ist man schon so ein bisschen zusammengezuckt. So. Weil ich gesagt habe, weh, das ist da zu laut.
Können Sie jetzt so einen Flüsterclub reinmachen oder so?
Nee, ich meine. Stimmung in einem Restaurant ist ja, leere Restaurants sind ja ganz schrecklich, weil nur so zwei Tische da sind. Volle Restaurants finde ich normalerweise auch prima und gut, außer man muss sich eben wahnsinnig anstrengen. Und Sie haben schon recht, Licht ist wahnsinnig wichtig. Und viele Leute machen sich gar nicht, ist zu dunkel, okay, Neonröhre da oben und dann machen wir noch irgendwie. Und das Licht ist wahnsinnig wichtig, aber Akustik finde ich in Restaurants
auch wichtig. Ja. Jetzt flieht man direkt, das stimmt. Oh Philipp, wenn du jetzt Veranstaltungen machst, an was du alles denken musst, also, oder?
Ich bleib Winzer, glaube ich. Das ist so einfach. Ja, wir machen mit Wein aber direkt weiter, weil wir haben ja durchaus was zu arbeiten.
Ne? Ja.
Und zwar kommen wir jetzt zu einem Wein, der mich das erste Mal, ich glaube...
Massatzgeil.
Ich meine sogar, dass es 2012 war. Gab es da einen solchen großen Kodex? Altenberg, glaube ich.
Ja.
Gell? 2012 Altenberg habe ich in Berlin, da gab es noch damals die GG-Vorpremiere, probiert und habe gedacht, boah, ist das gut.
Okay.
Es hat unheimlich viel Grip gehabt, unheimlich viel Tiefgang gehabt und gleichzeitig auch hier wieder die Feinheit. Und da hatte ich das Glück, dass ich dann, ich habe dann eine Mail geschrieben, habe dann dank ihrer Frau noch 6 Flaschen Altenberg bekommen von dem Wein, der eigentlich, glaube ich, schon ausverkauft war. Mhm. Und die sind leider getrunken. Also das war so mein erster Aha-Effekt mit großen, trockenen Altenberg. Die Lage an sich ist ja sowieso ein Monument.
Ist das das, wo, wenn wir hier über die Brücke fahren, Richtung Weinberg, ja, wo man drauf kommt?
Ja, wo sie auf diese Wand
kommt. Und das ist, eigentlich ist es ja so, dass das alles filigran Modelleisenbahnlandschaft hier ist. Ne? Das hat ja beides. Aber gleichzeitig hat es auch was Massives. Also ist also, ich habe den...
Ja, ich
krieg den Magenta,
wenn
ich so sagen will.
Immer überladen.
Ja, weil mich das
überladen spürt.
Ich
guck mal, wann bei mir. Wir haben ja viele Karteien,
ja.
Viele
guck
Fragen.
Mal,
und dann gucken wir mal, wann die erste Geld
kommt.
Wahrscheinlich, wenn ich in die Pause möchte.
Also ich habe das erste Mal im Altenberg gestanden oder vor dem Altenberg gestanden, als ich mit dem Roman Niebuhr-Mitschanski unterwegs war und damals sein Weingut das erste Mal besucht habe und das alles dann so anschauen durfte. Und das war mir vorher nicht bewusst. Also ich war vorher, das war Anfang der 2000er, ich war vorher nie an der Saar gewesen. Das ist irgendwie, in Mosel ist dann schon irgendwie leer. Ja. So musst du irgendwie einmal noch die Schleife über Trier fahren.
Ja.
Und zum einen ist das Tal ja traumhaft schön und idyllisch und zum anderen hat es aber auch Lagen, die einfach auch einen Ausdruck haben, wo du sagst, okay, das muss gut sein, das geht gar nicht anders.
Mhm.
Und der Altenberg ist eine von den wenigen Lagen in Deutschland, die sowohl großen trockenen Wein als auch zauberhafte Fruchtsaisonäle, die so rein kann. Weil der Helmut Dönhoff, Cornelius, sein Vater, der hat immer gesagt, ein Weinberg hat verschiedene Talente und du musst die Talente des Weinbergs eben entsprechend rausarbeiten. Und die Hermannshöhle ist auch so eine Lage, die das beides kann. Ja?
Mhm.
Und Altenberg ist, das ist in beide Richtungen großartig. Und wie gesagt, kommt wieder gehen, sonst probieren wir lieber mal.
Lustig, weil Sie Dönhoff Senior erwähnen, habe ich mal eine Fernsehsendung gesehen. Da saß er also in seinem Weinberg und dann haben sie also auch eine Flasche aufgemacht. Und dann, also alle waren ganz gespannt und dann so. Und dann trank er also einen Schluck und machte nochmal eine Pause und sagte dann als Fazit, was seine großen Weine angeht, nicht schnuffelig. fand ich super. Wenn man, könnten Sie bitte alles, was Ihren Wein ausmacht, können Sie das in zwei Worte sagen? Nicht schnuffelig.
Das sind die Jungs von der Nahe. Sie haben
auf jeden Fall besser als durchgerittener Damensatz.
Ja, aber am Ende kann man, wenn man jetzt schon die Nahe haben kann, man kann tatsächlich zwischen den beiden Gebieten Parallelen ziehen, weil das beides so eine eigene Idylle hat. Irgendwie. Mhm. Die Nahe ist auch so, die mittlere Nahe, das ist auch ein Tal, da kommt man nicht automatisch rein. Und es ist sicherlich von der Infrastruktur ähnlich wie hier an der Saar ein bisschen reduzierter, dafür sehr viel Ursprüngliches und Landschaft ohne Ende. Wir sind letztes Jahr im Sommer mit der Familie, mit einem befreundeten Ehepaar und den Kindern sind wir von Rheinhessen an die Mosel gelaufen sind dann eben auch durchs Nahetal gelaufen, und an der mittleren Nahe, das ist dann schon Wahnsinn, wenn man die tollen Lagen sieht. Und
hast du die ganze Zeit Gänsehaut?
Ja, gibt's auch.
Dem Weg war es verkalt.
Gibt's auch Flachlagen, von denen Sie eine Gänsehaut kriegen? Oder
ja, das natürlich. Da fahren wir nach Rheinhessen oder so.
Ja. Eigentlich müssen wir erstmal anstoßen. Ne? Ja. Wir haben noch gar nicht jetzt mal das machen wir.
Ich habe jetzt gelesen beim Knigge, einmal anstoßen, sich dabei auch anschauen und danach nur noch so machen, aber nicht mehr.
Kann ich mal dran halten, den nächsten.
Okay, stimmt
für mich.
Also wir haben jetzt noch einen sehr jugendlichen Wein, nämlich 2021er Jahrgang. Das heißt, der Wein ist wahrscheinlich erst ein Jahr etwa oder so auf der Flasche.
Ja.
Ne? Weil das ist ja bei uns ein bisschen später, soweit
ich weiß. Wir haben früher immer ein Jahr gehabt und jedes Mal musste ich mir anhören, der Wein ist noch nicht so weit, nee, und in Wiesbaden, das schaffen wir nicht und können wir nicht zeigen und hin und her. Und stimmte natürlich auch, also speziell, wenn man eben da auf die Spontanvergärung setzt, dauert und dauert und dauert. Da habe ich irgendwann gesagt, so, jetzt reicht's mir. Und habe dann mal ein Jahr komplett ausgesetzt und jetzt sind wir auf 2 Jahre. Ergebnis, wir schaffen es wieder nicht. So, also das heißt, dann ja, bräuchte eigentlich noch länger. Es gibt, glaube ich, ein Weingut in Deutschland, habe gerade vergessen, wie es ist, die machen links 5 Jahre.
Das ist gut, Hermannsberg. Aber ich sag mal so, das ist alles Theorie. Am Ende ist es so, diese Verkostungen, diese jungen Verkostungen, wo dann so die Leistungsschau ist sozusagen, wie gut sind die Weine. Im Bordeaux, wenn man genau schaut, wird das im Frühjahr nach der Ernte gemacht. Und wir wissen alle, dass Bordeaux-Weine im Frühjahr nach der Ernte nicht fertig sein können. Letztendlich ist es so, dass das Klientel, der Top-Verkoster, sich darauf einstellt, wie schmeckt guter Bordeaux im Frühjahr danach. Gut,
wenn die das natürlich antizipieren können, automatisch.
Und am Ende glaube ich, dass dieses Antizipieren wichtig ist, wenn man jungen Wein zur Verkostung stellt. Zum Trinken, zum Konsumieren ist immer eine andere Frage.
Ja.
Und da ist es natürlich eine enorme Leistung, wenn man schon sagt, ich komme mal ein Jahr später. Das ist ja auch ein finanzieller Akt, erstmal so, so den Jahren zurückzuhalten.
Lassen Sie es dann auf dem Fass tatsächlich noch ein Jahr liegen.
Ja. Und das ist dann nochmal ein wichtiger Punkt. Macht man es wegen Vermarktung und der Verständlichkeit der Weine oder hat man önologische Gründe?
Mhm.
Und ich finde, önologische Gründe, die sind immer von Bedeutung und die sind auch nie wegzudiskutieren. Wenn ich für mich feststelle, dass an meinem Standort mit meinen Trauben, mit meinen Most, mit meinen Weinen es mir qualitativ hilft, eine längere Lagerzeit im Fass zu haben, ja, dann muss ich das machen, da gibt es überhaupt keine Frage. Auch wenn das erstmal mühsam ist, in der Umstellung dahin zu kommen, aber dann ist das wichtig. Letztendlich gilt aber auch hier die Regel, generell muss es nicht so sein, je länger ich lagere, umso besser wird der Wein. Mhm. Das ist eine Standard, eine Typfrage und das, was es verursacht.
Wenn ich
am Rhein in Rheinhessen oder der Pfalz einen trockenen, hochwertigen Riesling ein Jahr länger im Fass lagere, kann das sein, dass dieser Wein Finesse verliert und vielleicht besser vorher gefüllt wäre, um seine Feinheit noch zu bewahren. Kraft und Fülle hat er sowieso in Anführungszeichen. Wenn ich hierher gehe, an die Saar oder an die Mosel und diese Zartheit habe, dann kann es für den trockenen Wein hilfreich sein, so ein bisschen mehr Speck auf die Rippen zu kriegen. Ja? So ein bisschen das Hefelager, die Textur zu verstärken und Struktur in den Wein zu bekommen. Und dann ist das ein wunderbares Tool. Und wir haben jetzt hier, sorry, ich bin gleich fertig.
Ach,
wir haben jetzt hier 2021.
Ja, ist doch viel manchmal.
Ja, furchtbar. Gell?
Was sagen Sie so?
Ja, was soll ich sagen? Ich bin beim Fernsehen.
Ja, gut. Ja.
Ich muss ja gucken, dass ich hier heute auch mal Also, 21 kühler Jahrgang.
Ja.
Und mit Sicherheit ein Jahrgang, wo an der Saar es mal seit langem wieder so war, dass man wirklich bis spät in den Herbst geerntet hat, auf die Traubenreife gewartet hat und geduldig sein musste. Und dieser Wein zeigt sich jetzt aber mit einer Souveränität an Reife, an Aromen, an Tiefgang und mit einer feinen Säure. Also aus meiner Sicht alles richtig gemacht.
Mir hat mal einer gesagt, ein großes Gewächs, das praktisch nach einem Jahr schon zugänglich ist und wunderbar dabei ist, das sei eigentlich kein großes Gewächs.
Ach ja, liegt es nicht auch am Jahrgang?
Ja, da ist was Wahres dran, denke ich, in dem Sinne, wenn der Wein alles zeigt, was er hat nach einem Jahr.
Und dann ist
also, was soll dann noch kommen? Ja. Aber es gibt natürlich Jahrgänge, die in der Jugend schon charmant sind. Tendenziell eher die etwas wärmeren, etwas weicheren Jahre, die ein bisschen von der Säure ein bisschen harmonischer sind. Die können in der Jugend sehr präsent sein. Aber normal ist es so, dass
die
tauchen auch nochmal ab. Es kommt immer nochmal eine Phase, wo die Weine sich auch nochmal verschließen.
Das ist ja wie beim Menschen. Als wir jung waren, waren wir zugänglich. Im Alter, ja.
Ja, also ich rede ja momentan nicht so gerne über Alter, wenn man so gewisse Schwellen überschreitet.
Ja, Philipp, sollen wir nochmal singen?
Nur weil ich 40 geworden bin.
Ja, wacht man denn am nächsten Morgen so völlig verändert auf?
Ja, ich habe ja monatelang mich vorbereiten können auf diesen Tag und insofern...
Was sind therapeutische Behandlungen?
Was ist denn bei Frauen das kritische Alter?
Welches? 50 ist, glaube ich, schon.
50?
Ich schätze. Ah. Oder wie ist denn Ihre Erfahrung mit Frauen?
Ja, ich kann mich eigentlich gar nicht beklagen. Also ich gehe jetzt schon auf die 70 zu. Man wird ein bisschen langsamer. Ich merke, dass ich manchmal Sachen vergesse oder nicht mehr so.
Das war bei mir auch schon so.
Also ansonsten genieße ich das eigentlich sehr.
Wird man denn so ein bisschen nachsichtiger?
Ja, ich leider nicht so.
Ja. Ich habe ja gelesen, Sie beschreiben sich selbst so ein bisschen als so kleiner Kriegskram, ne?
Nee, Kriegskram trifft es nicht so.
Also,
aber
kurze Zündschnur.
Aber das schon, dass ich dann schon emotional reagiere, aber das stand schon bei meinem Zeugnis in der 7. Klasse. Günther neigt zu Gefühlsausbrüchen, ist aber stärker als früher um Kontrolle seiner Gefühle bemüht. Und hat sich seit der 7. Klasse eigentlich nichts geändert. Ich bin bemüht, aber... ja, wenn so Dinge so gar nicht funktionieren, obwohl man es doch 10-mal besprochen hat, dann kann ich schon mal ungemütlich.
Das ist bei Personalführungen so eine Sache manchmal.
Ja, deswegen bin ich da auch.
Also bei mir stand im 1. Klasse Zeugnis für seine ruhige und besondere Art, trägt er häufig zur Aufklärung von Konfliktsituationen in der Klasse bei.
Warst du dabei?
Also du siehst, ich kann es auswendig, das gebe ich immer an. Das heißt, da
kann man nur sagen, wenn man sich raushält. Ist am schönsten.
Da nehme ich auch eine relativ kurze Zündschnur.
Ja, habe ich.
Ja. So, ja.
Ich bin auch ungeduldig und alles andere. Ist einfach so. Und dann,
wenn Sie jetzt so,
also ich schenke mir nochmal nach.
Ja, der ist toll, der Wein. Quatschen Sie denn dem Kellermeister rein?
Nein.
Ich meine jetzt mal, ne? So.
Nein, das hat überhaupt nicht. Da kenne ich tatsächlich meine Grenzen. Aber bei irgendwelchen anderen Geschichten, die nicht funktionieren. Und wenn ich merke, sie funktionieren, ist das 5. Mal nicht, obwohl wir doch alles miteinander besprochen haben. Und das gilt fürs Fernsehen, wie für das Restaurant, wie auch hier. Dann kann ich schon mal, oder auch innerhalb der Familie, kann ich dann schon mal ungemütlich werden und sagen, wie oft haben wir das jetzt schon, was haben wir abgemacht, wieso funktioniert dieses oder jenes wieder nicht. Und da habe ich, das ist auch dann eine relativ schwache Leistung, dass ich auch bei irgendwelchen Kleinigkeiten, dass ich die dann nach vorne ziehe, was dann insgesamt im Großen und Ganzen gar nicht so ins Gewicht fällt, sondern dass ich mich dann darin verbeiße. Also als Mediator oder Konfliktlöser im Philipp-Wittmannschen Sinne wäre ich geeignet, wie mein Vater zu sagen pflegte, wie der Igel zum Arsch wischen.
Ja, dann sag ich mal zu Ruhe. Ich habe gelernt, man stößt nicht ins zweite Mal an, aber ich mach mal zu.
Ja, aber Sie sind ja schon tief drin in der Weinmaterie, ne? Auch wenn Sie das immer von sich, so dezent, so nach dem Motto, nein, also ich bin ja nur Beobachter. Also alles, was ich mitbekomme, alles, was ich aus den Gesprächen weiß, ist es so, dass Sie so viele Details kennen, so genau über die Materie Bescheid wissen, die Lagen mittlerweile natürlich auch gespeichert sind in den Details. Und insofern ist es schon so, dass es mit Sicherheit so ist bei den Cuvée-Proben oder so, dass man schon mit dem Kellermeister im Austausch ist und auch so seine eigenen Emotionen mit einfließen lässt.
Emotionen mit einfließen, aber ich lass mich da dann wirklich belehren, wenn die Leute sagen, sie sagen immer, sie haben bei Null angefangen beim Wein, und zwar im hohen Alter, weit jenseits der 50 bei Null angefangen. So, und das stimmt ja auch. Ja, aber wieso können Sie oder wollen Sie denn dann jetzt mitreden? Dann habe ich gesagt, na, stellen Sie sich vor, hab das Weingut jetzt 14 Jahre, Sie haben, sagen wir mal, von Fußball keine Ahnung und sitzen aber jeden Samstag anderthalb Jahrzehnte lang mit auf der Trainerbank, sehen jedes Spiel, sehen Spieler kommen und sehen Spielsysteme, spielen zum 8. Mal gegen irgendwelche Zweitligisten etc. So, dann kriegen sie automatisch auf dieser Trainerbank was mit und dann trauen sie sich nach anderthalb Jahrzehnten auch mal zu sagen, ich glaube, den wechseln wir in der Halbzeit aus. Ja. So will ich das ungefähr beschreiben. Aber ich habe eben nicht diese Tradition weiß ich nicht, dass meine Eltern schon Fußball gespielt haben, dass ich dann in der nächsten oder dritten, vierten Generation schon Fußball spiele und dann auch zur Nationalmannschaft gehöre und das
aber wenn man, alles wenn man Sport moderiert Spiele begleitet, dann mischt man sich ja auch ein und muss sich ja letztendlich auch ein gewisses Fundament an Wissen aneignen, was der zweifelsohne Sie zumindest immer getan haben.
Und das ging ja auch, wobei dann der Jürgen Klopp auch irgendwann mal sagte, na, so viel Ahnung wie der Kerner hast du aber nicht. So viel Kerner habe ich natürlich nicht. Also insofern habe ich mich immer versucht, in Dinge auch einzuarbeiten, aber die habe ich praktisch nicht mit der Muttermilch aufgesogen. Ich habe dann schon auch einen Ehrgeiz, mich damit zu beschäftigen, aber versucht dann auch meine Grenzen zu kennen. Denn das Schlimmste ist, glaube ich, wenn man so vor sich hin schwatzt und jeder, der sich ein bisschen auskennt, merkt, das ist
schon sehr gut. Wobei Sie, glaube ich, mal gesagt haben, dass es gar nicht so einfach ist, wenn Besucher aufs Weingut kommen, dass sie immer erstmal was Trockenes wollen und dass sie so ein Measure Pleasure nennen sie das, glaube ich, gell?
Ich merke immer nur, dass bei uns die Leute, auch in Restaurants, wenn sie einen Wein haben wollen, fragt natürlich der Sommelier oder auch in anderen Jahren, in welche Richtung soll es denn rot oder eher weiß sein? Soll es denn eher schwer oder eher leicht oder eher... Und der Hauptsache trocken wird dann immer gerufen. Ich glaube, das ist in den Leuten so drin, dass wenn man trocken sagt, dann ist man schon ein halber Weinkenner. Denn süße Weine und auch deutsche Weine, und dann sieht man diese Opas mit den roten Nasen vor sich und mit noch in Mönchskutte. Und man denkt, dass man, glaube ich, wenn man trocken ruft, dass man dann auf der sicheren Seite ist, was natürlich... nach dem Glykol-Skandal in den 80er Jahren war das natürlich auch gar nicht so falsch. Aber wer kann sich heute noch so daran erinnern und ruft deswegen trocken, trocken, trocken. Aber es ist in den Leuten so drin. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn ich in ein Restaurant gehe, bestelle ich mir aus der Karte ja nur etwas, was mir schmeckt. Und ich glaube, dass es bei der Weinbestellung oft so ist, dass am Ende etwas auf dem Tisch ist, was den Leuten eigentlich gar nicht so schmeckt oder dass ihnen was anderes unter Umständen besser schmecken würde, aber sie stehen irgendwie noch gut da und sind dann keine Dilettanten. Und wenn ich schon mal rufe, also für mich nur Knochen trocken, dann bin ich schon mal weiter vorne. Und damit verpasse ich natürlich all das, was bei uns von den Kabinettweinen an aufwärts, was es da eben so gibt. Und nicht umsonst ist international Egon Müller der Mann, der die teuersten Weißweine der Welt 3 Kilometer hier von uns entfernt herstellt und eben super erfolgreich vertreibt. Und der hat ja nur restsüße Weine.
Es ist tatsächlich eine Frage des Umgangs, wie geht man das Thema an?
Aber ich glaube, er hat insofern recht. Es gibt beim Wein schon immer noch eine große Unsicherheit, dass ich irgendwas mache, vielleicht was peinlich ist oder wo und man merkt, dass ich mich nicht auskenne.
In den Restaurants, wo es genau darum geht, ob ich mich auskenne oder nicht, da brauchst du einen Sommelier, der den Leuten das nimmt. Und im Idealfall den Leuten den Gefallen tut, auf den Wein hinzusteuern, den sie auch wirklich gern trinken und nicht seine Ideen weiter gibt.
Das ist halt das Klischee, süßer Wein. Das ist ja, süß heißt ja nicht einfach, und die schlechten süßen Weine sind einfach nur pappig süß und sind eben süß. Und die anderen, ja, die tanzen, die entfachen am Gaumen einen Kampf zwischen Süße und Säure, was gerade dadurch, dass asiatische Gerichte ja immer beliebter werden, ist das auch nochmal eine ganz interessante Sache. Und wenn man Leuten unserem Kabinett erklärt, ich finde es immer so blöd zu sagen, ich erkläre einen Wein, der Wein muss man eigentlich nicht erklären, er schmeckt oder er schmeckt nicht, aber wenn man Leute bittet, mal darauf zu achten, was ein bestimmter Wein kann, dann kann man tatsächlich eben auch geschmacklich etwas lernen und dann merke ich, wie ich speziell für die Kabinettweine eine Begeisterung entfachen kann.
Ja. Ist ja auch ohne Zweifel so, dass diese Stilistik nur ganz wenige Plätze der Welt überhaupt produzieren können. Ne? Das können wir selbst in Rheinhessen nicht. Deshalb mache ich einen Trocken und ihr habt mein Regieplan im Wein völlig durcheinander gemacht, weil es gibt noch einen Trocken. Also
ist ja eine Katastrophe, dass wir jetzt schon, obwohl wir den Laufen
sind. Ich habe übrigens
Moorstein 2019.
Ah. Oh. Mhm. Ich wollte übrigens ganz kurz auch mal sagen, warum das Burgunderglas hier steht. Weil Sie gesagt haben mal, Ihre Weine, die können gut auch in Burgunderglas. Da würden die sich richtig zeigen. Ja, ne?
Also in jedem Fall. Ich sage beim großen Gewächs, sage ich immer, wenn Sie Zeit haben und Muße haben, gerne 2 Stunden vorher aufmachen. Das ist im Restaurant natürlich schwierig, wenn ich noch gar nicht weiß, was ich eigentlich bestellen will. Und dann gerne im Grunde wie einen richtig schönen Rotwein.
Mir ging es eben so, nach dem Servieren dachte ich, okay, wir haben das große Burgunder.
Ja.
Ich wollte jetzt nicht den Moorstein ins Burgunder gießen.
Und das andere nicht.
Dann fangen wir
nochmal von vorne.
Denn das ist jetzt natürlich.
Wir machen das jetzt anders. Ein
der Altenberg, der Jüngere, kriegt noch ein bisschen
mehr Luft und dann können wir den einfach noch ein bisschen begleitend sehen, wenn wir im Schlanken schon längst bei den Fruchten sind.
Ich habe in der Vorbereitung ein Zitat ausgegraben von der, oh, habe ich Angst, dass ich es richtig ausspreche, Maria Wischnell. Ist das richtig? Die Sommelier von Steinstraube?
Oh ja, Maria, ja, ja.
Sie sagt, dass ein Burgunderglas ist wie der FKK-Strand.
Oh, wie unangenehm.
Man sieht alles am Wein.
Das ist aber unangenehm.
So, das ist ein bisschen unangenehm.
Ich hätte gerne eine andere Beschreibung.
Das sollte ich nicht mal was
sagen. Das ist was anderes.
Das heißt,
so,
da ging jetzt an meinen Damensattel.
Also wir haben jetzt also 21 und 19. Also 21 definitiv natürlich das kühlere Jahr, aber 19 hat auch eine gewisse Straffheit.
Wobei von der
Farbe
sieht man schon, dass er 2 Jahre Vorsprung hat. Ja, ne?
Die Weine werden so ein bisschen farbintensiver, ne, mit der Zeit.
Ich glaube auch generell sind die Saarweine schon ein bisschen in dem hellgrüneren Farbfokus, wohingegen die etwas höhere Reife am Rhein dann schon auch ein bisschen die gelbe Seite bringt.
Was hat der? 12,5?
Der hat 12,5, ja.
Ist der Ihnen zu wuchtig?
Nein.
Das ist ja so schön elegant auch.
Ja, wir haben ja hier beim Moorstein klassisch auch so ein bisschen diese Feuersteinnoten noch, die auch immer noch, obwohl wir jetzt der Wein jetzt im 5. Jahr ist, ist es immer noch lebendig, aber auch nicht in dem Sinne, dass es einem in die Nase springt, sondern es ist part of the game in der Aromenwelt am Anfang.
Mhm.
Und am Gaumen kommt dann eben halt auch diese Minerale, dieses Krachende, in dem Fall vom Kalkstein verursacht, nicht vom Schieferboden. Und am Ende ist es so, beides bringt Länge am Gaumen und diese Lust auf den nächsten Schluck. Aber die Aromenwelt ist einfach eine andere. Und das ist das, was mich immer so freut am Wein, dass man eben bei den unterschiedlichen Gesteinsformationen einfach auch eine andere Aromenwelt hat. Aber der Effekt von steinigem Boden ist irgendwo am Gaumen immer der gleiche. Und wenn man jetzt auf so einem reinen Lösslehmboden einen Wein erzeugt, dann sind diese Weine wahnsinnig fruchtig, aber am Gaumen macht es wupp und die sind dann irgendwann weg.
Nee, ja, richtig lange, ne, von beiden.
Ist, also gut, Moorstein ist ja sowieso, das ist ja auch ein man darf nicht Kult sagen, man darf nicht Ikone sagen.
Warum darf man nicht?
Ja, weil das abgegriffen ist. Okay. Mittlerweile alles, jeder dritte Wein ist Kult oder ikonisch oder sonst irgendwas. Ich versuche das dann immer
zu vermeiden.
Aber klar, der gehört zu den tollsten Weinen, die es lagen und eben auch den Weinen, die es in Deutschland gibt. Und ich mag dieses Kräftige, weil ich, was das Essen angeht, noch so ein bisschen Old Economy bin.
Okay.
Und deswegen, ich esse zum Beispiel gerne Fleisch und da funktioniert sowas natürlich auch dann etwas besser, als wenn ich, sagen wir mal, mich rein vegetarisch ernähren würde. Ich glaube, dass dann die Weine auch schon etwas anders ausfallen, die man da begleitend mit dazu nimmt.
Stimmt.
Und deswegen also mag ich sowas sehr gerne. Und ich versuche auch immer eben mich beraten zu lassen. Also ich mache sehr gerne im Restaurant die Weinempfehlung. Gut, wenn es dann so 5, 6 Weine sind zu jedem Gang, dann, also insgesamt, dann können auch 1, 2, würde ich dann vielleicht sagen, nicht, aber dann ist immer so eine Offenbarung ist eigentlich immer dabei, dass ich was lerne und nur wenn ich selber irgendwie strunzen will und jemanden einlade und wenn dann unser Wein auf der Karte ist, dann mache ich es vielleicht am Ende irgendwie damit die dann auch noch ein bisschen Spaß haben.
Das ist irgendwie ein Vorteil. Wenn Sie mit Gästen irgendwo sind, können Sie ganz entspannt einen Autografen bestellen. Ich kann das nicht machen, habe ich das Gefühl, weil das ist irgendwie zu sehr mein Thema, was ich tagtäglich mache, so ins Licht gestellt ist. Und obwohl ich ja glaube, auch wenn Sie das nach wie vor nicht wirklich zugeben, dass Sie viel mehr Einfluss nehmen, als jeder wahrnimmt, können Sie entspannt sich zurück und sagen, ja, wir sind part of the game, aber...
Ja, also zum Beispiel, man blättert natürlich durch und guckt, ob man irgendwie auf der Karte ist. Dann guckt man auch natürlich, was die haben. Mhm. Dann sagt man, ja, müssen wir lieber einen anderen Jahrgang.
Am schlimmsten ist es, wenn man sieht, der eigene Wein ist auf der Karte und mit allen anderen Weinen ist man nicht so happy, aber bestellen kann man trotzdem nicht. Das ist das.
Ja, kann ich auch mal rüberkommen, weil ich ja, mal.
Okay. Es gibt ja Winzer, die bestellen
nur den eigenen Wein.
Ja. Auch aus Prinzip habe ich nie so ganz verstanden.
Ja, nee, dafür ist die Welt auch so bunt. Ne?
Absolut.
Und es gibt ja auch immer auch was Neues, was man entdecken kann, oder?
Ja.
Also selbst wenn man schon so viel probiert hat.
Ja, und deshalb ist es auch nach wie vor richtig, wenn man jetzt zum Beispiel im Urlaub ist, dass man sich eben drauf einlässt auf das Weinland, in dem man jetzt unterwegs ist, und dass man eben auch, und selbst wenn es diese alte Story gibt, dass man die Weine mit nach Hause nimmt, die schmecken immer so, man muss trotzdem vor Ort sich damit auseinandersetzen und das für den Moment aufnehmen, dann kann man hinterher immer noch entscheiden, ob das was ist, was man weiter verfolgt.
Aber was heißt das für die Qualität eines Weines, und deswegen ist es für mich schon ein Phänomen, was heißt es für die Qualität eines Weines, dass der mir, weiß ich nicht, in einem Fischrestaurant am Strand mit Blick aufs Meer völlig und der neuen Freundin, die daneben sitzt, völlig anders schmeckt, als wenn ich im November
den zu Hause
dann, weil ich mir sofort 12 Kisten bestellt habe.
Und Wein ist halt immer
um Himmels Willen. Ja, aber dann ist es ja, dann hat es ja nichts, dann hast du eigentlich nichts mit dem Wein zu tun.
Ja. Doch, der Wein kann genau diesen Moment kann er. Und das macht was aus. Und natürlich,
der Wein ist ja der identische.
Ja, aber wir haben ja vorhin in der Gastronomie über Licht und über Klang und so weiter gesprochen.
Ja.
Das heißt, in dem Moment, wo ich am Genießen bin, wo ich wahrnehme mit allen Sinnen, spielt alles eine Rolle. Und in diesem Fischrestaurant würden natürlich auch ein zarter Sari-String überragend schmecken. Aber den gibt es erstens in dem Moment nicht.
Ja.
Und zweitens ist es einfach so, dass der Moment genau dafür passend ist. Und deshalb ist es okay. Und also ich habe jetzt in der Toskana auch den einen oder anderen toskanischen Weißwein getrunken, die durchaus gut waren.
Ja.
Ich habe auch ganz vorsichtig ein paar Flaschen für die Wissenschaft mit nach Hause genommen, um dieses Spiel wie immer nochmal nachzuspielen.
Ja.
Aber ich weiß schon jetzt, dass es natürlich ein anderes Momentum ist. Mhm. Wenn ich in Toskana auf einer der Hügel sitze und ein bisschen mehr hinterschauen kann und um mich rum ist es warmer Wind, und dann gibt mir das ein anderes Gefühl.
Ja, ich merke ja, ich meine ja selber auch drauf.
Ja, ich auch.
Aber ich ärgere mich dann eigentlich darüber, weil es ja an der objektiven Qualität eines Weins
ist. Aber wenn man über Objektivität im Wein
Aber deshalb bewundere ich diese Verkoster, die wirklich auch einen Wein von euch verkosten und dann auch ein halbes Jahr später diesen Geschmack nochmal sozusagen wiederherstellen können. Also das ist, weil man hat doch nie denselben, man fühlt sich doch nie gleich. Also ich meine, man sitzt da und verkostet und morgens hat man Ärger zu Hause gehabt und der Kaffee ist umgefallen und hat einen miesen Tag, und trotzdem muss man...
Gibt schon Leute, die sind da schon wahr. Das ist überhaupt keine Frage. Da gibt es Leute, die immer sagen,
das ist Sommelier Weltmeister, wenn man mal sieht, diese Weltmeisterschaft, wie das läuft, dass die den einschenken und wie die dann, was weiß ich, Traube, Anbaugebiet, Jahrgang, manchmal noch Parzelle etc. Zu welchen Speisen, das
Wahnsinn.
Das ist irre. Und das sind ganz oft ganz junge Leute.
Ja.
Da frage ich mich, wo kommt das her?
Aber das ist wie im Sport. Die trainieren das. Das trainieren die Sinne ein bisschen so und lernen, müssen natürlich lernen. Und das ist Wahnsinn. Aber was kommt am Ende dabei raus? Warum gibt es diese Weltmeisterschaften und so weiter? Es geht ja darum, dass ein Sommelier möglichst umfassend das Spiel spielen kann, wie er bestmöglich seinen Gasten Freude macht.
Ja.
Und am Ende ist es so, dass diese Erfahrungen, so wie sie sind ja aus diesem Alter raus, also an solchen Wettbewerben teilen, die haben das dann einfach in einer Souveränität. Also Stefan Bass aus der Traube Tonbach zum Beispiel, das ist so einer, der hat irrsinniges Weinwissen, aber der spielt es in aller Ruhe und Gelassenheit und würde niemals irgendwie dieses Weinwissen rauslassen.
Mhm.
Aber wenn du im Gespräch bist, merkst du sehr schnell,
Hoppla, da weiß einer mehr als du selbst. Es gibt tatsächlich Leute, bei denen ich dann auch vorsichtig werde, meine Schlauheiten loszulassen.
Ich finde das absolut faszinierend. Die dann stehen da voller Bewunderung davor.
Die Winzer machen das ja auch gerne, dass die sich so gegenseitig einladen, ne, und dann so verdecktes Verkosten und so. Und was dann, ne, hier, weißt du, Jahrgang so und Anbaugebiete. Aber ich finde es trotzdem lustig, dass sie oft daneben liegen.
Ganz oft. Das ist so lustig.
Das ist für mich immer gut.
Das ist auch Egon Müller hat da auch großen Spaß dran.
Ja.
Und der so kleine Runden einlädt und dann spielt irgendwann, kommt da eine Flasche so und so und so, mhm, und dann so, ja, ja, woher überhaupt, aus welchem Land, ja. Ja, das könnte so, also, und dann, ja, dann 2000, vielleicht noch 98, aber wahrscheinlich doch 2004. Nein, ausgeschlossen, der nächste dann. Und wirklich alles. Leute, wo man sagt, wenn die sich jetzt hier vertun, also, das ist herrlich, wie dann irgendwelche auf einmal, die normalerweise ganz weit immer vorne sind, sich einfach, ja, alles falsch machen wollen, wieder andere, also fein grad, ja. Ja, genau und absolut richtig.
Und es ist aber auch tagesformabhängig, man kann das nicht immer. Ne? Mhm. Und natürlich auch themenabhängig, es gibt Leute, die haben natürlich Detailwissen in manchen Spezialthemen, also in Düsseldorf war ich im Frühjahr auf einer alten Burgundprobe. Mhm. Und hat neben mir einen Losen gesessen, der eine Maschine ist bei Burgund Alt.
Okay.
Das ist Wahnsinn. Also der hat wirklich, der kennt dann auch noch die Spezialabfüllung, die es damals gab und wie auch immer. Und da gab es mir mal eine Runde von, ich glaube, 15, 16 Leuten. Und da waren zwei, drei, die auf diesem Niveau spielen konnten. Alle anderen haben drüber geguckt. Okay. Also ich war einer von denen, die so eine
Burgund. Man wird ja auch immer kleiner, wenn das dann auch immer passt da. Also das
und,
ist ja auch.
Und dann hast du Tage, wo du dich traust und wo du sagst, okay, jetzt ich, also, gerade wenn es jetzt um Riesling geht, und dann haust du Dinger raus. Und wenn du dann Treffer hast, das fühlt sich sensationell an. Aber es kann auch schief gehen. Ne?
Also, ich denke auf einmal, dann wie ist dann, was weiß ich, Fokus, ein Test, Spätburgunder, oh ja, alles unter 10 Euro oder ja, bis zu 20 Euro oder sonst so. Und dann ist man dann da und da merke ich mich, wie als Clipschüler gucke. Wenn ich sehe immer zu, dass ich zwischen Leuten sitze, die Ahnung haben und dann, dass ich wirklich mit dem Kuchen mal, da gibt da 8 Punkte und der Erinnerung, mir hat es gar nicht geschmeckt. Und der gibt sogar, der gibt 10 Punkte.
Oje.
Und dann muss er, gebe ich mal 9 Punkte.
Das Schöne ist, was du beim Fokus meintest, ist es so, dass man tatsächlich dann ja auch aufgefordert wird, in dieser großen Runde mal seine persönlichen Bewertungen eben da
auf Kunde zu tun.
Das heißt also, das ist dann nicht so, sondern im Notfall muss man sich halt mal vor der Gruppe auch blamieren, wie man selbst das jetzt gesehen hat. Das heißt blamieren, es geht ja um die persönliche Wahrnehmung.
Bin ich mal ganz wortkarg.
Na jedenfalls, man kann Wein nicht objektivieren und dazu ist er nicht da. Das ist lebt von der Buntheit, was wir jetzt bei den zwei Trockenen ja auch sehen.
Das sind einfach
gleiche Rebsorte, gleiches Weinland und aber unterschiedliche Welten irgendwie trotzdem. Mhm. Und dann beides mit auf seine Art, mit seiner Berechtigung, mit seiner Freude. Und diese Altenberg-Trocken-GGs sind der Beweis, dass großer, trockener Saarriesling nicht nur möglich ist, sondern aufregend ist.
Ja.
Und ich würde jedem empfehlen, zu sehen, solange es die Sachen noch gibt, kaufen, 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 weil das werden immer mehr Leute auf der Welt feststellen, dass das Sinn macht.
Sind wir mal ehrlich, da haben ja jetzt so viele Prominente angefangen. Brad Pitt, Francis Coppola, wie sie alle heißen, haben ein Weingut, machen ein Wein. Und dann haben sie vor 14 Jahren dieses Weingut übernommen. Wir wissen alle, sie haben es anders gemacht, als die Herren, über die ich da jetzt gerade gesprochen habe. Aber war das nicht am Anfang wahnsinnig schwierig, da auch ernst genommen zu werden von der Winzerschaft da?
Ja, aber das war mir auch klar, aber deswegen habe ich mich in der Reihe auch ganz hinten angestellt und ganz unten und im Grunde immer nur da gesessen und die Lauscher aufgesperrt und dann versucht. Ich meine, wir hatten natürlich auch eine Mannschaft, ja, die wusste ja, wie es geht. Aber es ist natürlich trotzdem, dass dann sehr stark darauf fokussiert wird. Und da habe ich natürlich immer so ein bisschen auch drunter gelitten. Ah ja, Sting und Brad Pitt und Angelina Jolie und dann habe ich natürlich gedacht, bei mir ist ja die ganze Sache ganz anders gelaufen, aus anderen Gründen, weil es eben aus der Familie ist. Und wenn es eine Schrauben- oder Sockenfabrik gewesen wäre, Ich weiß nicht, ob ich das so übernommen habe. So ein Weingut verströmt natürlich, insbesondere bei Männern ist mein Eindruck, verströmt es eine gewisse Erotik. Bei Oldtimerhandel merke ich das manchmal, bei Pferdezucht werden Männer auch irgendwie und, aber ein Weingut. Ja, das ist schon, sie sitzen doch dann oft auf der Terrasse und dann können sie doch in den Sonnenuntergang schauen und dann sehen die Reben wachsen von alleine und es ist doch ein sehr schönes, beschauliches Leben, was sie da führen. Mhm. Und dann lade ich immer die entsprechenden Menschen ein und sage, das können sie sich mal anschauen.
Okay.
Als wir hier uns das angeschaut haben, das Weingut, da waren die Abende so, wo wir dann eingeladen haben. Jetzt muss ich mit meiner Frau auf der Terrasse sitzen, da kommt die schon mit dem Wissen um die Ecke und sagt, guck mal, wie die Terrasse aussieht. Ja,
und dass die Arbeiten ihnen dann das zugewiesen werden.
Anwesen.
Ja, man hat einen völlig anderen Lied drauf.
Liebt und pflegt, dann will man halt auch die Perfektion, die sieht man ja hier im Zweifelsfall, dass hier in Perfektion gelebt wird, das gehört dann dazu. Also, das ist der Nachteil, also deshalb ist dieses Thema Urlaub zu Hause auch so schwierig, weil man ja immer irgendwie...
Funktioniert nicht.
Nee. Ja. Also vielleicht gehen wir nochmal gerade auf die Geschichte ein. Ne? Sie hatten ja gesagt, das Weingut kommt ursprünglich aus der Familie. Sie waren als Junge hier und standen schon in diesem Park, ganz beeindruckt. Ja. Und dann kam aber wie so ein Break. Also Sie wurden zur Arbeit gebeten, wenn ich das richtig verstanden habe.
Nein, es war schon anders. Es war sehr schön, als Berliner Kellerkind dann hier immer in Urlaub sein zu dürfen. Und dann,
darf ich da kurz unterbrechen? Waren Sie denn ein Berliner Kellerkind?
Naja, Keller, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber... bin in kleinbürgerlichen Verhältnissen in Berlin aufgewachsen, wir waren schon in einem gemieteten Häuschen, was wir uns aber irgendwann nicht mehr leisten konnten und dann mussten wir dann auch umziehen. Also es war so, ja, mein Vater war Angestellter und hat durchschnittlich verdient und meine Mutter hat sich zu Hause um die Kinder gekümmert. Also da hat es an nichts gefehlt, aber da war... Es war nichts übrig. Mhm. Und dann war natürlich hier aus der Verwandtschaft Weingut, stand auch, da hatte Max von Ottegrafen, Weingutsbesitzer, stand auf dem
Briefpapier. Ach, interessant.
Ja. Und dann kommt man hier hin und noch ein Hektar und noch ein Hektar. Und dieses Anwesen haben die zu zweit, also als kinderloses Ehepaar, alleine bewohnt. Erstes Bügelzimmer, zweites Bügelzimmer, drittes Bügelzimmer. In jedem Zimmer so ein Knopf, wo man drücken konnte, dass die Bediensteten dann kamen. Also das war schon ein bisschen so ein bisschen Louis XIV-Feeling.
Das habe ich bei Wassermann Jordan als Azubi kennengelernt, weil also wir sind ja dann ein bisschen anders strukturiert, aber das war auch so ein altes Guts-Thema gewesen.
Wahnsinn.
Das ist eine andere Welt. Ja. Da gab es die Bediensteten mit weißen Schürzen bei Wassermanns noch, als ich da gemacht. Das war schon...
Also hier war es auch so ein bisschen Mittagessen dann und dann war auch mit der weißen Schürze Lotti. Lotti hat dann serviert und hat mir dann hier so einen Teller so hingestellt und dann wurde von der Frau Dr. Kegel, also die dann das Weingut später hatte, wurde dann nur so gezischt, Lotti von rechts. Also Lotti. Ja, dann ist das eigentlich bei uns zu Hause, wenn irgendwo am Tisch irgendwas nicht so ganz ist.
Lotti.
Und so habe ich das hier als Kind eben erlebt. Und deswegen war das eine exotische, fremde Welt, wo man auch dachte, alles ist möglich. Und die Zeiten des großen Saarweins waren ja auch da, konnten die eine Flasche für 4 Goldmark verkaufen und die teuersten französischen Weine kosteten 1,5 Goldmark. Also es gibt hier Aufzeichnungen von meinem Großonkel, habe heute 1% des Weins verkauft als Fasswein, wohlgemerkt, und damit 100% der jährlichen Kosten des Gutes gedeckt.
Sehr schön. Und
heute, man sagt, schafft man heute noch mit Drogenhandel, Prostitution und Fernsehen.
Na dann,
deswegen war das für mich so eine Welt, aber wie gesagt, dann starb mein Großonkel, da war ich 12 Jahre alt, ja, und die Großtante, ja, die hat mich dann hier mit so einem Spindelmäher, habe ich dann hier 2 Hektar Rasen gemäht und den Hof gefegt und so, das fand ich dann nicht mehr so prickelnd, dann bin ich 40 Jahre nicht mehr da gewesen und hörte dann eben durch einen Zufall bei einem Abendessen in Berlin, dass das Gut wohl verkauft werden soll. Die Maria von Ottegrafen hat also ihren Mann um 30 Jahre überlebt, hat ihn mit 95 noch das Regiment geführt und das konnte sie natürlich nicht mehr. Weder weinbaulich noch was das Marketing angeht, noch was den Verkauf von Weinen angeht. Und wenn hier ein Fenster neu gemacht werden musste, sagte den Handwerkern, Geld haben wir nicht, gehen Sie mal in den Keller. Und dann haben die da die Auslesen und Eisweine dann da rausgeschleppt. Also das war dann auch alles mittlerweile in einem etwas beklagenswerten Zustand, als es dann eben übergeben wurde. Und dann war es aus unserer Familie eben raus vererbt worden. Und die haben es dann eben nach 15 Jahren, war das Ehepaar Kegel, Frau Dr. Kegel, eigentlich Ärztin aus Köln, auch eine Eingeschmeckte, was den Wein angeht. Die wollten es dann eben verkaufen und so haben wir uns dann kennengelernt. Ganz nettes Ehepaar, sind aber 2 Jahre umeinander rumgeschlichen. Die, weil sie sich ja emotional nicht davon trennen konnten. Und ich, weil ich, ich hatte dann gerade die Talkshow in der ARD nach dem Tatort übernommen und wusste gar nicht, wo mir der Kopf steht. Mitte 50 ist man ja auf dem, jetzt kommt man ja in die Blüte.
Freundlich.
Auf die nächsten 5 Jahre. Und dann habe ich mir das auch gar nicht zugetraut. Und nach 2 Jahren haben wir gesagt, das ist albern. Sie sagen immer, Sie wollen es behalten. Wir sagen immer, wir wollen es nicht haben. Ja, wozu besuchen wir uns hier ständig und sprechen darüber? Und wollen Sie es nur verkaufen? Habe ich die gefragt und haben die gesagt, ja. Und dann haben die mich gefragt, wollen Sie es nur haben? Habe ich gesagt, ja. Und so ist es dann.
Da haben Sie sich erstmal viel Arbeit angemacht, ne?
Es war auf dem Stand der 50er Jahre, das ganze Gut, sowohl weinbaulich als auch insgesamt ökonomisch. Mhm. Und dann war eben, dann kann man immer sagen, ja, im nächsten halben Jahr machen wir das und im nächsten Vierteljahr dann das und dann sind wir vielleicht in 8 Jahren, haben wir dann alles durchsaniert. Mhm. Und das wollte ich tatsächlich nicht und habe gedacht, so, das wird dann eine unendliche Geschichte und habe gedacht, so, wir machen alles auf einmal. Und das hat dann zweieinhalb Jahre gedauert, waren dann noch 2,5 Jahre, wo man sich dann mehr aufs Bauen als auf den Wein konzentriert hat. Muss man dann auch überlegen im Nachhinein. Ja, und dann haben wir das so gemacht, das war sicherlich auch richtig. Und jetzt ist schön.
Ja, sehr schön. Ja,
wunderbar. Also meine Frau und ich, wir sind jetzt 7. Generation. Seit 1805 eben. Begründet wurde es von meinem Urgroßvater und der war 2. Bürgermeister von Trier. Und dann damals die Geburtsurkunde von Karl Marx unterzeichnet.
Oh,
also,
krass.
Also man findet das Elend auch.
Ja, aber ehrlich.
Ja, aber das ist also diese Historie
ist sehr knallig.
Das ist auch part of the game, was die Emotionen betrifft. Feins Bordelais, die großen Chateaus, alles was, das ist schon irgendwie, das ist so viel Kulturgut, das hat so viel Wert, das ist einfach auch wichtig, dass diese Dinge erhalten werden. Und deshalb ist es besonders großartig, wenn man dann sagt, okay, obwohl ich was ganz anderes mache, aber es ist Familie. Mhm. Am Ende ist es sogar einfach ein Stück weit auch Verantwortung, dann zu sagen, ich übernehme das jetzt. Macht es. Das war nicht der leichtere Weg von beiden.
Nee. Sicher nicht. Ich hatte ja mal den Vorschlag gemacht, dass man hier in den Altenberg, so wie bei den Hollywood-Schriftzeiten, danke RTL. Geht aber auch nicht, ist geschützt.
Apropos Altenberg, wir haben wieder Altenberg im Glas.
Oh, sehr schön.
Nämlich Kabinett aus 2023, der junge Altenberg in seiner...
Nee. Wir haben, der Kabinett ist, glaube ich, nicht aus Maltenberg.
Ah, nee, Verzeihung, genau. Ja. Das ist der große Herrenberg.
Ja, großer Herrenberg. Der, als ich das Weingut übernommen hatte, gehörte der Herrenberg nicht dazu. Der war aber bis 1850, gehörte der hier zum Weingut. Und dann war es ein anderes Weingut, das ich davon trennen wollte und hat mich gefragt, ob ich den wieder in den Besitz der Familie
bringen
möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, es waren so 2 Kilometer von hier. Habe ich gesagt, ja. Dann, das waren so um die 3 Hektar. Dann habe ich das gekauft vor 12 Jahren ungefähr. Und oben auf der Spitze dieses Berges war ein kleines Stück, ein halber Hektar. Der gehörte nicht dazu. Der gehörte Roman Niewoniczewski. Von Volkssinn.
Der ist neben dran, oder?
Ja. Ja. Auch hier in der Gegend, aber er hatte eben diesen letzten halben Hektar. Und da bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich würde ihm den gerne abkaufen und würde dafür auch was bezahlen. Sagte er, so fand ich sehr lustig, ja, was soll ich mit Geld? Ja, so. Dann habe ich gesagt, ja, oder wir finden eine andere Möglichkeit. Ich glaube, jeder Winzer hat ja irgendwo so kleine Sprengsel, irgendwo, die man eigentlich gar nicht braucht, aber die irgendwo seit ewigen Zeiten da sind und dann werden die halt noch mitbewirtschaftet. Und da hatte ich so ein paar Sachen, die bei ihm reinpassten, die ihm eben fehlten. Und dann haben wir getauscht das Ganze und seitdem habe ich das erstmal auf den Begriff Monopollage gehört. Hört sich ja schon sehr richtig an. Und dann hat er mir eben, haben wir diesen
freiwilliger Landtausch, nennt sich das.
Ja, wie?
Freiwilliger Landtausch.
Freiwilliger Landtausch, genau. So war das. Und seitdem ist es eben.
Habe ich mit Klaus-Peter Keller dieses Jahr auch gemacht. Moorstein gegen Kirschspiel haben wir zwei Parzellen getauscht.
Aha.
Ja, weil uns beide geholfen hat für beides.
Ja, schön. Ja.
Er hat also Kirschspiel bekommen.
Er hat Moorstein bekommen von mir und ich habe ein Stückchen Kirschspiel bekommen. Wir haben beides jeweils irgendwann Weinberg.
Du gibst Moorstein ab.
Ja, das war okay. Das war okay. Wir haben es zusammen gepasst und wir wussten beide, dass wir davon profitieren, wenn wir das machen. Und,
ja, manchmal ist auch, man muss da einen großen Umweg fahren, um an seine Parzelle ranzukommen. Mhm. Und dann ist es wirtschaftlich unter Umständen gar nicht mehr schlau, wenn man irgendwas behält.
Außerdem eine Monopollage zu haben, ist ja schon noch.
Also, das hätte ich auch gerne mal lieber machen.
Ist schon nicht schlecht. Also.
Ja, aber das ist eben
das ist der große Herrenberg.
Ja, aber das sind, wir haben insgesamt 4 Lagenkabinette, ja, die jedes Jahr eigentlich immer unterschiedlich sind. Aber Kabinett, das ist so der Wein, den ich großartig finde, eben weil das so dieser so ein bisschen dieser Unique Selling Point ist. Hier speziell an der Saar.
Und Terroir total ausdrucksstark da ist. Also gerade diese verschiedenen Kabinette, die gibt es ja auf der Weinbörse als erstes zum ersten Mal zu verkosten. Ne? Da bin ich immer zugekauft und interessanterweise ist er ja auch meist auch in dem Stand, also was ich sehr bemerkenswert finde bei Sven, weil also selbst mein guter Freund Stefan Winter aus dem Nachbardorf, dem es gut tun würde, wenn er sich mal selbst in den Stand stellt, steht oft nicht selbst.
Liebe Grüße an den Stefan.
Ja. Nein, und da gibt es eben diese Lagenkabinette nebeneinander zu verkosten. Und dann ist es halt einfach wunderschön zu sehen, diese unterschiedliche Ausdrucksstärke und unterschiedliche Textur dieser Lagen. Und das alles in diesem leichten, tänzerischen Stil, wo man doch denkt, da werden Trauben geerntet, die sind ja noch gar nicht vollreif, in Anführungszeichen.
Kabinett wird immer als erstes geerntet, oder?
Und dennoch drücken sie so stark die Lage aus. Mhm. Das ist ein Phänomen.
Also das ist, man hat dieses berühmte Maul voll Wein und guckt dann hinten aufs Etikett und dann steht dann da 8%, 7,5%, 7% Alkohol.
Manche
und
sagen ja auch so Frühstückswein.
Ja, also das ist wirklich, da hat man immer die Lust aufs zweite Glas oder die zweite Flasche. Und das Lustige ist ja, am Ende von so Weinmessen geht ja die Hälfte der Winzer, schart sich um einen Pilzfass, was irgendjemand mitgebracht hat, und die andere Hälfte geht an die Kapital, geht zu den Winzern, die Kabinette haben und versucht dann da den Tag wieder zu reparieren.
Ich höre immer, das liegt daran, dass die Moselaner nicht von ihren Ständen weichen, dass das die einzigen sind, die noch offen sind. Warum
Aber wissen Sie, warum der Kabinettwein Kabinett heißt?
Das ist ja weingesetzlich 71 so gelöst worden. Ursprünglich war ja die Kabinettbezeichnung mit C eigentlich eine, die auf eine besondere Rarheit hingewiesen hat.
Ja, in gewisser Weise ja. Also das kommt daher, dass dieser Wein früher so wertvoll war, dass man ihn in einem Kabinett, in einem Schrank verschlossen hat, um ihn vor der buckligen Verwandtschaft oder betrügerischen Dienstboten im Grunde in Sicherheit zu verwahren.
Und das ist daher kommt der Begriff. Und da muss man sagen, dass die lieben Kollegen, gerade hier von Mosesaar und Hofer, einen wahnsinnigen Leistungsschub gebracht haben über die Güte dieser Weine, den Kabinett, der heute ja wirklich wieder en vogue ist. Also wenn was wirklich hip ist im deutschen Wein, momentan sind es Kabinettweine. Warum? Weil es einfach Regionen gab, da muss man natürlich die Rheingauer und die Nahe Kollegen auch mit zuziehen. Auch bei mir in der Region gibt es welche, die damit große Dinge machen. Kabinett ist eine tolle Weinkategorie, die nur bei uns wächst und die Dinge zusammenbringt. Terroir, Feinheit, Finesse, Eleganz, wenig Alkohol. Und das Angenehme ist, wenn die Macher, so wie jetzt hier bei dem Herrenberg ist,
dass dieser Wein auch nicht von seiner Süße lebt, sondern er lebt von seiner Textur. Die Süße merkt man gar nicht wirklich.
Nee, genau.
Und das ist das Wunderschöne.
Das Lustige ist, die Leute unterschätzen total, auch die Fachleute, wie die Säure, darf man ja nicht sagen, Riesling, nicht länger, die Säure, ich vertrage die Säure nicht. So, die Leute unterschätzen völlig, wie die Säure, diese Süße dann eben wunderbar abpuffert.
Mhm. Wenn ich in Rheinhessen Kabinett erzeuge, dann schmeckt der per se normalerweise gerade von diesen eher schwereren Böden oder von diesen Lösungen, der schmeckt auch manchmal erstmal süßer.
Mhm.
Unabhängig von Europisches und von der Säure. Es ist eine Challenge, weil das Klima und der Boden das nicht mehr hergeben. Mhm. Und hier hat es eine Selbstverständlichkeit per excellence. Und jetzt müssen wir Mosel mit Saar vergleichen.
Oh ja.
Wir hatten jetzt einen großen Saarkabinett. Und verkosten jetzt eine Trittenheimer Apotheke Riesling-Kabinett von meiner Frau Eva. Auch 23 Jahre, also genauso knapp hin. Um einfach mal zu schauen, was sind die wesentlichen Unterschiede zwischen Saar und Mittelmosel.
Es hat natürlich, früher gab es ja die Saarbarone und die Saarweine waren ja eben vor 100, 120 Jahren weltweit absolut vorne. Und dann muss man ja sagen, also ab 1933 mit der Judenverfolgung, dann auch der Verfolgung vieler jüdischer Weinhändler etc. In dem Moment begann ja der Niedergang nicht nur der Saarweine, sondern des deutschen Rieslings insgesamt, von dem der Riesling lange gebraucht hat, bis er sich erholt hat. Die jüdischen Weinhändler, die irgendwo auf der Welt verstreut dann überlebt haben, hatten zu allen möglichen Lust, aber natürlich nicht als erstes gleich wieder deutschen Riesling importieren. Insofern ist es natürlich schon eine bewegte Geschichte des Rieslings, aber sich dann zu trauen, auch in so einer Region wie der Saar, im Grunde wieder neu anzufangen und das, was der, natürlich Van Volksheim da jetzt hingesetzt hat, auch an dieses moderne Gebäude, ist im Grunde seit 100 Jahren ist es mal wieder der ein erster Saarbaron, der sich da auch ein Denkmal gesetzt hat und sich das einfach getraut hat. Die anderen sitzen, so wie wir, in alten Gutshäusern und leben im Grunde auch so von der Vergangenheit. Und er hat da gesagt, na, ich setze jetzt hier mal ganz andere, eben auch absolut moderne Akzente. Da gibt es, glaube ich, tatsächlich keinen, der das so an der Saar sich so getraut hat und auch durchgezogen hat.
Da ging es ja um großen Trockenwein von Beginn an, der zwar immer mit der Resthülle ein bisschen in Balance war, aber eigentlich eher das trockene Geschmacksbild. Und die klassische Kabinett-Spätlese Edelsüßsaar, die eigentlich Egon Müller prägte und immer noch prägt,
ja,
die feiert heute das große Comeback, also 20 Jahre später.
Das ist großes Comeback. Man muss sagen, als ich das Weingut hier übernommen habe, 80% der Weine trockene Weine, nur 20% restsüße Weine. Jetzt war ich gerade so ein Fan von Kabinetten, da habe ich dann besonders getrommelt. Heute sind wir dabei, 2/3 trockene Weine, 1/3 restsüße Weine. So, wenn ich das irgendwann mal noch erleben könnte, dass man das vielleicht auch 50-50 kriegt, wäre ich auch schon froh. Aber der Fokus liegt, und das geht dann oft unter, wenn wir dann immer speziell über Kabinette, Spätlesen etc. reden, was natürlich auch was Besonderes und was Schönes ist. Aber im Prinzip, das eigentliche Geschäft sind trockene Weine.
Aber das ist
ja auch großartig.
Nein, das Schöne ist, war nicht auch großartig, sondern das Schöne ist, dass gerade heute, aufgrund der klimatischen Veränderung, der große trockene Wein natürlich an die Mosel und Saar und auch an der Hohe natürlich erst recht Sinn macht. Weil am Ende, es gibt Regionen, die kämpfen heute darum, dass die Reife überbordend ist, dass alles ein bisschen zu viel wird. Also jetzt nennen wir die lieben Kollegen aus dem Elsass mal. Mhm. Elsass hat ein großartiges Terroir, vor allem sehr, sehr unterschiedliche Bodenstrukturen, großartige Lagen, aber die kämpfen in den meisten Jahren mit der Sommerhitze, mit der Trockenheit. Der Riesling verliert nach und nach seine Berechtigung, wenn der im Alkohol...
Er wird immer fetter, immer breiter.
So,
So, und die Saar ist ja ohnehin schon die kühlere Tochter der Mosel. Mhm. Ja. Das heißt, bei uns ist momentan, uns hat der Klimawandel, ich darf das eigentlich gar nicht laut sagen, uns hat der geholfen. Also, so, wir haben ja oft, also früher in vor 30, 40, 50 Jahren, ganz viel grüne Ernten gehabt, wo man sagen muss, das ist ein ziemlicher Surius, wie man im Rheinland sagt, der da rausgekommen ist. Im Grunde ist es für uns jetzt ideal, aber es gibt keinen Anlass, sich darauf jetzt auszuruhen. Mhm. Wenn das jetzt so weitergeht, wenn wir in den nächsten 20, 25 Jahren wieder 1,5 Grad nach oben gehen, dann können wir den Riesling hier vergessen.
Mhm. Also das ist genau der Punkt. Also selbst wir sagen ja, wir sind bisher Profiteur des Klimawandels, jenseits der Extreme, die wir auch erleben, die uns auch wehtun, Unwetter, Frost und so weiter. Mhm. Anders, insofern sind wir nicht nur Profiteure. Aber jetzt reden wir nochmal über den Kabinett.
Mal ganz kurz, das ist für Sie auch was Neues, ne? Dass man plötzlich Gedanken machen muss, so ums Wetter, während andere sagen, ah, schön Sommerurlaub.
Ja. Und sie immer früher war immer schönes Wetter. Und schönes Wetter heißt ja, war früher immer, ja, es hat ewig nicht geregnet und man konnte mal auf dem Balkon sitzen, etc. Ich sehe das hier natürlich völlig anders. Mhm. Wir können nichts bewässern bei uns, es geht nicht. Durch diese Steillagen eben auch, wir wissen auch gar nicht, wo wir das Wasser hernehmen sollten. Und dann haben wir hier schon gesessen, so hat dann der Kellermeister gesagt, also okay, eine Woche, wenn es jetzt noch eine Woche so geht, das kann vielleicht dann gerade noch gut gehen, aber wenn es dann nicht regnet, dann ist es vorbei. Und dann gucken wir auf den Regenradar für eine Woche, gar nichts. Erster Tag nichts, zweiter Tag nichts, dritter Tag, vierter Tag, so ein paar Wölkchen am Himmel, aber man weiß genau, das wird nichts und so. Und dann fünfter Tag und dann war es dann manchmal wirklich dann am sechsten Tag auf einmal so der erste Schmierregen und alles. Und diese Freude, dieses Glücksgefühl, diese Dankbarkeit, man weiß ja gar nicht, wohin man sie schicken soll, irgendwo in den Himmel. Wenn es dann auf einmal regnet und wenn es dann klimatisch sich doch gerade noch so zum Guten fügt, das ist, das kannte ich als Städter natürlich überhaupt nicht. Ja, und jetzt ist es natürlich so, jetzt haben wir Frost zum Beispiel in diesem Jahr gehabt. Wir wissen definitiv, wenn wir Glück haben, haben wir 50% der sonstigen Ernte, weil eben durch den Frost im April so viel kaputt gegangen ist.
Aber es wird gut.
Ja. Dann das Hochwasser hat es ja auch gefoltert.
Hochwasser, das größte Hochwasser aller Zeiten. Also wenn Sie hier so den ganzen Park runterkommen, ist er auch abschüssig. Also hier sind die Enten geschwommen, hier vorne direkt vom Fenster.
Wahnsinn.
Und ja, uns ist ein Haus, was wir erst vor 5 Jahren komplett saniert haben, ist uns dann völlig abgesoffen. Und das ist totale Abhängigkeit von der Natur. Beim Fernsehen kann ich bei jeder Sendung, ja, da hast du einen schlechten Übergang gemacht und wir müssen auch die Stühle der Zuschauer, dieses Grün-Weiß, das geht nicht, wir müssen das in Blau-Weiß umstreichen.
Man kann halt sofort reagieren.
Am nächsten Tag kann man dann wieder sehen, hat es was gebracht oder hat es nicht gebracht. Und hier einfach, man ist der Natur ausgeliefert und das ist eine neue Erfahrung, dass man nicht selber dauernd hektisch an allen Schrauben drehen kann. Man kann natürlich an vielen, kann man aber an den entscheidenden, wenn es um den Wein geht, eigentlich eher nicht.
Wenn man so ein bisschen ungeduldig ist, ist das so eine Sache, ne?
Ja. Richtig. Aber wen soll ich dafür persönlich verantwortlich machen? Ja, wen soll ich schütteln, dass es heute nicht regnet oder zu viel regnet?
Ja, vielleicht den Max. Ich habe tatsächlich ja versucht, ein bisschen was über sie rauszukriegen. Ne?
Ja.
Das war schwierig. Alles sehr verschwiegen.
Mhm.
Es gibt nur einen, der quatscht ohne Ende. Das muss man sagen.
Mhm.
Und das ist der Max. Den sollten Sie im Auge behalten. Er hat auch mit mir hier so eine Führung gemacht, hat mir alles gezeigt, das ganze Weingut.
Und hat auch mitmoderiert, oder?
Hat mitmoderiert. Ja, genau. Den duzen Sie auch, oder?
Das
ist eine Ausnahme,
den,
oder?
Den duze ich. Ja, also ich kläre es auch. Es ist der Kater Max. Wir haben früher 2 Katzen gehabt. Eine war ganz schnell weg und die zweite ist dann 11 Jahre alt geworden, ist dann gestorben. Haben wir gesagt, wir brauchen wieder. Aber manchmal sieht man so Mäuschen dann so rumflitzen in einem Weingut. Ja, wir wollen wieder 2 Katzen. Dann haben wir 2 Geschwister, Max und die Mia. Und die Mia ist leider nach ein paar Monaten hier vom Zug erwischt worden. Waren wir sehr traurig und war der Max war der Max alleine. Und Max redet überall mit. Also man spricht den an. Ist dann manchmal, sagen wir, das große Gewächs, sollen wir das bei 33 Euro lassen oder können wir das jetzt erhöhen auf 35 oder 37 Euro Endverkaufspreis? Und dann fragt man dem was und dann miaut der. Und dann sagt der Kellermeister immer, ja, der 38 hat er doch gesagt.
Der geht auch wirklich mit mir durch den
und
Tag.
Und der geht mit den Leuten durch, gibt überall seinen Senf dazu. Ist eine sehr süßer Vater, wird jetzt hier langsam zum Instagram-Star. Die Leute haben irgendwie abgestimmt, der solle jetzt eine eigene Seite bekommen. Und ich bin ja, finde das alles deswegen so furchtbar, weil ich oft in Weinläden reingehe und dann die Besitzer frage, nach welchen Kriterien kaufen viele Leute die Weine? Und dann sagen ganz viele nach Etikett, ganz oft. Und so erklären sich tatsächlich, ja, und vor allen Dingen bei Frauen sei das so. Ja, und dann sage ich ja, welche Etiketten laufen denn da so? Also am besten laufen Tiere vorne drauf und sonst bei den Damen vor allen Dingen so pflanzliche Motive, so Lebensbäume oder
irgendwelche
schönen, ja, so, dass es so in die Richtung geht. Aber so erklärt sich, dass immer mehr haben Viecher vorne drauf.
Okay.
Auf den
Stier.
Seitdem sagen manche, wir sollten jetzt irgendwann mal so einen Katzenwein dann da machen.
Oh, jetzt müssen wir erstmal über diesen Wein sprechen, oder?
Ja, ich habe ihn schon wieder getrunken.
Entschuldigung. Ich habe ihn auch schon getrunken.
Mir schmeckt doch richtig gut.
Ja, das ist im Prinzip ein Pendant in der Machart, sag ich mal. Wir reden jetzt über blauen Schiefer an der Mittelmosel, Wittenheim. Die kühleren Lagen oben am Berg, also oben am Wald. Eva produziert auch relativ viel Trockenwein und den Kabinett macht es halt in Waldrandnähe, wo die Luft von oben reinströmt, wo es kühler ist, das wird relativ spät erst geerntet. Dennoch merkt man, dass der Sardis, in dem wir vorher hatten, der hat mehr Subtilität, das ist noch
ja.
Zärter.
Zärter, ja.
Und hier kommt schon so ein bisschen mehr dieser
hat mehr Grip. Ja, genau. Aber ich mag das. Also meine Frau und ich, wenn wir dann irgendwo hier in der Region, das ist das Schöne, hier gibt es überall offene Kabinette, während wenn man woanders in Deutschland fragt, haben Sie überhaupt eine Flasche irgendwo auf der Weinkarte drauf? Da muss man ja, bis man da ein Kabinett findet, wird's ja manchmal schwierig. Und da, in meinem Kabinett, haben wir auch so eine ganz genaue Vorstellung. Da würde ich sagen, wie Roman, da bitte eine Flasche umfüllen. Wenn die Flasche noch gebraucht
wird. Kriegen wir hin.
Denn der wird uns richtig gut schmecken.
Okay.
Und das ist letztendlich auch der, neben der Tatsache, dass in Rheinhessen mit dem Kabinett das eh ein bisschen eine Aufgabe ist, da meine Frau diesen Wein macht, warum soll ich mich mit Kabinett abmühen und dann doch nur zweiter Sieger sein? Deshalb halte ich mich dann zurück.
Das ist genau, was wir erstmal erst ganz umgehen.
Sie sind ja eigentlich relativ spät erst mit Alkohol sozialisiert, darf man das so sagen? Ist das,
ja.
Ne? Ja.
Ja.
Und trotzdem, also sind Sie jetzt so ein Wein-Nerd, der wirklich probiert hat? Oder nein?
Nein, das bin ich nicht. Das kann ich auch nicht. Ich habe außerdem noch ein Handicap, was mir jetzt schon hier zu schaffen macht heute. Ich kann tagsüber eigentlich keinen Alkohol trinken.
Oh, dann.
Das heißt, ich vertrage das nicht gut, auch so mittags, wenn dann irgendwo mal so ein Empfang ist und nehmen Sie doch auch ein halbes Glas Sekt oder was. Ich muss mich im Grunde danach flach hinlegen. Abends ist es was anderes.
Ja.
Ich weiß nicht, ob es mit dem Tageslicht zusammenhängt, sobald es dunkler wird. Solange es 19, 20 Uhr ist, trinke ich gerne, kann ich gut trinken, vertrage ich auch viel. Kann ich mit den anderen mithalten, aber tagsüber habe ich große Probleme. Ich weiß nicht, woran das liegt.
Ihre Frau hat da ein paar Laugenbrezeln hingestellt. Vielleicht
ja,
ist das eine Hilfe.
Ja, bitteschön.
Guck mal, die warten da gerade schon auf Sie.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich bin auch überhaupt kein Daydrinker.
Also auch, ja, tagsüber.
Also, ja, bei uns gibt es auch zum Mittagessen.
Ja,
ich nehme ein Stückchen. Zum Mittagessen gibt es bei uns tatsächlich auch nur Wasser und keinen Wein, weil irgendwie am Abend freue ich mich.
Ja, ich auch. Drauf,
ja?
Das ist,
ich auch.
Das
ist auch.
Kannst du so eine Serviette fahren?
Unbedingt.
Wäre das okay?
NVO, Max von Leute Kraft.
Das zieht sich so überall durch, ne? Das haben Sie.
Ja, die Schränke hier waren voll. Wir haben Handtücher, NVO, Servietten,
Wahnsinn.
NVO, Besteck, NVO, alles NVO.
Toll.
Ja.
Jetzt sind Sie also in diese Community der Winzer, Sie sind ja sehr herzlich aufgenommen. Ich sehe das auch immer bei der VDP Weinbörse, ne? Die lassen sie auch in Ruhe. Sie sind ein Kollege. Mhm. Ne? Da ist kein Starkus. Ich rede noch ein bisschen weiter, Sie können in Ruhe kauen.
Ich kann auch mit Folgen.
Achso, das ist super. Das kann ich nicht. Aber ist das tatsächlich nicht manchmal auch ein bisschen schwierig, weil ich stelle mir so vor, dass so an den Weinstand natürlich auch viele kommen, die jetzt ein Foto wollen oder ein Autogramm wollen und sie wollen, sie meinen es ja wirklich ernst mit dem Wein und wollen eigentlich über ihren Wein sprechen, aber sie haben da ein großes Herz für alle, die...
Ich weiß, dass es so ist. Es gab viele, die gesagt haben, naja, das Weingut wird ja dann hier einen riesen Aufschwung nehmen, allein durch den Namen und dann kaufen alle da ihren Wein. Und bei den Weinmessen war das auch so, dass gerade in den ersten 2 Jahren ein wahnsinniger Ansturm dabei bei uns war. Dann standen Leute davor und haben probiert und probiert und probiert. Und am Ende war es aber so, könnte ich noch für meine Oma ein Foto machen? Das war aber der eigentliche Grund, warum sie da waren. Und wir haben dann auch festgestellt, dass die Leute, die wir eigentlich gebraucht haben, also die Profis auch, die haben gesagt, was ist denn das hier für ein Zirkus? Und sind einfach weitergegangen. Das heißt, diese These, das läuft dann schon von alleine, wenn man den irgendwie kennt.
Oder man verkauft vielleicht sogar mehr.
Man verkauft sogar mehr. Klar, das funktioniert leider nicht. Es gibt einen gewissen Neugier-Effekt am Anfang und das ist dann auch so ein Strohfeuer. Aber das ist überhaupt nichts Nachhaltiges. Denn egal wer Sie sind, wenn Sie jemanden einen Wein verkaufen und der schmeckt jemandem nicht, der wird nie mehr eine zweite Flasche werden. Das heißt, Sie müssen, und dann kommen wir wieder auf die Objektivität der Qualität, Sie müssen im Grunde, der Wein muss okay sein. Also Brad Pitt und Angelina Jolie, das mag irgendwie auch mal, gut, da ist es natürlich nachhaltiger, da sieht die Flasche auch dann schon so ein bisschen anders aus, als das, was sonst so auf dem Markt ist. Aber ansonsten glaube ich fest daran, dass das nichts hilft, sondern sogar manchmal kontraproduktiv ist. Dann kommen wirklich nur die Leute, die sagen wir noch ein Foto haben möchten, was ja völlig in Ordnung ist. Am liebsten wären wir, die sagen, können wir schnell ein Foto machen, die sollen gar keinen Wein probieren, die wollen auch gar keinen, und dann ist der Stand wenigstens wieder frei. Ich kann mit Fug und Recht sagen, dass es auf Dauer keinen Vorteil bietet, irgendwie vorher in einem anderen Job vielleicht relativ bekannt geworden zu sein.
Ich glaube, oder also wird ganz woanders.
Wir Winzer waren schon alle schon aufgeregt, den haben wir auch persönlich.
Voll, ich war ja heute auch aufgeregt.
Also das ist
ja
ohne Quatsch. Das war schon eine große Besonderheit auf der ProWein oder auf der Mainzer Weinbörse. Der Herr Jauch persönlich hinter seinem Weinstand. Mit einer Selbstverständlichkeit. Das war schon cool.
Wir sind ja jedes Jahr da. Ja,
aber das hat, glaube ich, auch richtig was gebracht, ne? Dass sie selber auch Präsenz gezeigt haben.
Unterbrechen. Soll ich eine Hebamme holen?
Ja, ich glaube,
das kann 2 Minuten dauern.
Ja, aber wir reden so lange ein bisschen über
das
Sie.
Das ist nämlich tatsächlich, ich habe mir schon befürchtet, das 2000er Jahrgang.
Also Herr Jauch holt eine Hebamme. Das ist ein spezieller Korkenzieher, mit dem man wunderbar den Korken von rechts und links einklemmen kann und ihn dann hochziehen, richtig? Das ist eine richtige Operation, ne?
Ja, aber mach immer weiter. Hab hier meine eigenen Geschäfte.
Das ist das Blödste, wenn alle dann.
Ja, jeder kommt zu.
Das ist schön, ne? Macht ja gar nicht nervös. Kann er das? Wow.
Ja, er kann.
Wow.
Das ist sehr bröselig. Ne?
Ja, das ist die Korken aus den Jahren zwischen 1998 und 2004 sind die schlimmsten, was das Thema betrifft. Danach geht es wieder besser.
Und wir haben hier einen.
Der ist noch überhaupt nicht dran.
Weil die Korkeichen zu früh immer abgeschält haben, oder?
Also ich glaube, es war einfach eine Zeit, in der qualitativ diese Branche ein bisschen gelitten hat. Und vielleicht auch deshalb, weil das zu schnell auch abgeahndet wurde. Auch das Thema Korkfehler war in diesen Jahren enorm präsent. Und das ist ja auch deutlich besser geworden. Deshalb, mir geht es immer so, ich darf Ihnen den wieder geben.
Danke.
Sobald ich solche Jahrgänge zu öffnen habe, bin ich immer schon nervös. Und da ist wirklich so ein Hilfsmittel einfach die perfekte Lösung.
Man hat jetzt nicht gemerkt, dass du nervös warst. Ich finde, du hast das super gemeistert.
Ich tue mich da.
Ich auch, ich kann das
bei mir ist dann immer das Übliche. zerbröselt, dann am Ende plopp ist er drin und dann mit dem D-Sieb
Also ich möchte mich da jetzt auch nicht zu sehr loben, ich habe da auch schon alles erlebt.
Ich glaube, das gehört dazu.
Ich frage jetzt mal so, was gibt Ihnen denn Kanzem, was Ihnen Potsdam nicht gibt und umgekehrt?
Naja, das ist natürlich, Potsdam ist ja immerhin eine Großstadt mit jetzt fast 200.000 Einwohnern. Dankeschön. Ja, und hier ist es eben, es ist ein Dorf mit 560 Einwohnern. Ja, es ist Land und Landwirtschaft und was völlig anderes eigentlich, das pure Gegenteil. Ich bin ja auch in Berlin, in West-Berlin aufgewachsen. Es war natürlich erst recht Großstadt und es ist eine völlig andere Welt, die mir aber gut gefällt.
Ist denn es hier ankommen, wenn Sie weg waren, ist es eher von Nervosität geprägt oder eher so, ah, ich bin daheim?
Nee, es ist schon eher was muss gemacht werden.
Okay.
Ja.
Der erste Moment spannend auf dem Hof fahren.
Also Sie sehen erstmal das Unkraut.
Kein Urlaub. Ja, ich sehe dann, was müssen wir machen, welche Veranstaltung ist als nächstes, wer kann alles kommen, wer ist ausgefallen, wen rufen wir noch an, mit wem sprechen wir, wie sieht's im Berg aus? Was der Traktor ist.
Der Mann ist Winzer.
Ja, der gibt es ja nicht zu.
Den Traktor hatten wir doch gerade erst repariert. Warum fährt der schon wieder nicht?
Aber ja. Sie haben ja wirklich dieses Weingut, das ist ja auch wirklich 6 Tage die Woche offen. Ne? Die Menschen können kommen, sie können durch den Park flanieren, sie können.
Keiner muss was kaufen, keiner muss was trinken.
Ja, aber Ruhe haben Sie hier natürlich nicht.
Ja, wobei, das macht mir nichts aus.
Okay. Schnellfrage. Nein. Ein Wein.
Wir haben noch 2 Weine. Ich hoffe, dass beide uns so viel Spaß machen wie der jetzt, wenn wir jetzt ein Glas haben. Wir haben nämlich jetzt den Versteigerungswein aus 2017, der 16er Jahrgang.
Wow.
Und jetzt sind wir tatsächlich wieder beim Kanzemer Altenberg. Mhm. Die Riesling Spätlese aus 2016. Das ist dann auch das klassische Etikett. Ne?
Mhm. Lass mal das mal zeigen. Also da sieht man das Gutshaus und das die Saar da eben direkt. Das sieht fast aus wie so ein Lido. Während jetzt ist die Saar weiter unten.
Wichtig jetzt. Das ist jetzt ganz klassisch Spätlese. Wir haben jetzt ein Kabinett gefeiert für all das, was er kann. Mhm. Das ist halt reifere Trauben, konzentrierter. Da sind alle Elemente dichter beisammen. Das heißt, der Wein braucht auch länger, um sich zu öffnen. Mhm. Und das sind Weine, die sind am Ende für Jahrzehnte, Jahrhunderte im Notfall gemacht.
Sind tatsächlich, also halten ewig. Und das ist natürlich toll, wenn man dann sowas aufmacht, auch mit der Spannung. Hat er sich tatsächlich gehalten? Wie hat er sich gehalten? Mir hat mal einer gesagt, weil man dann auch denkt, naja, wozu? Dann sagen die Leute immer ja zum Dessert. Mittlerweile gibt es tatsächlich Köche, die sagen zum Beispiel Wiener Schnitzel, Spätlese, idealer Essensbegleiter. Die sagen, also dieses Spannungsfeld, Panade, Preiselbeeren und dann eine Spätlese würde, also perfekt.
Preiselbeeren ist wichtig.
Zum Beispiel für einen Wiener Schnitzel denkt man erstmal, hey, Wiener Schnitzel, Spätlese dazu.
Es ist natürlich wichtig, es muss angereift sein. Mhm. Der Wein ist jetzt in seinem 8. Jahr, was wunderbar ist. Also ich sage bewusst angereift, der ist nicht reif, weil der hat noch so einen weiten Weg zu gehen.
Macht die Spätlese das, was man dem trockenen Riesling auch nachsagt, dass die sich nach so 5 Jahren nochmal zurückzieht, dass es da so einen Zeitraum gibt, wo sie nicht so gut performt, oder gibt es das da nicht?
Also ich glaube, dass das schon ähnliche Verhaltenszyklen sind. Auch diese Weine haben diesen Lebenszyklus, der nach hinten raus einfach noch viel, viel länger läuft. Also großer trockener Wein kann auch nach 100 Jahren genial sein. Aber da brauchst du schon noch ein bisschen mehr Glück. Der Zucker konserviert. Und das ist natürlich ein Hilfsmittel, um Frische zu bewahren.
Hast du schon mal edelsüßen Wein tatsächlich getrunken, der über 100 Jahre alt war? Hast du schon mal?
Mhm. Ja. Wir haben eine Flasche von diesem legendären Jahrgang 21er. Also bei uns ist das Weingut ist 25, ist es mal 1925 ist es mal abgebrannt und 1945 haben es die Amerikaner völlig zerschossen, auch den Weinberg zerschossen. Das heißt, archivmäßig geht es bei uns so 58, 59 los. 21 habe ich mal eine Flasche gekauft, da traue ich mich aber nicht rein. Die liegt irgendwie so tut er nicht Armut und wird von uns nicht an.
Ja, aber schön zu haben, oder?
Aber so, ja. Aber ich muss tatsächlich sagen, nee, ich, über 100 Jahre alte Weine habe ich noch nicht getrunken.
Generell gilt, glaube ich, schon, dass Restsüße hilft, bei alten Weinen noch mehr Frische und Substanz zu zeigen. Aber das muss nicht sein.
Ja.
Und dann geht es mir ja so, dass die Welt des Weins so bunt und weit ist, dass ich natürlich nicht nur aus einem Weingut irgendwie solche Weine haben möchte. Deshalb habe ich angefangen, nicht in Riesenmengen, aber Einzelflaschen zu lagern, weil ich einfach glaube, dass diese Weine über die Zeit einfach noch mehr Größe gewinnen. Und dann nutze ich jetzt auch die Steilvorlage, die ich mir selbst gegeben habe. Mhm. 2000er Altenberg Spätlese, den habe ich aus meinem Keller heute mitgebracht.
Wow.
Haben wir gar nicht mehr.
Fotografen auch.
Ja, also, ja. Ich hab damals, es war meine erste, das ist die Versteigerung in 2001 gewesen, es war meine erste Mosel-VDP-Versteigerung vom Großen Ring, die ich vor Ort mitgemacht habe. Ich fand es wahnsinnig aufregend, weil ich es vorher nicht kannte, wie sind die Abläufe natürlich mit all den Aufregungen, wenn Egon Müller dran war und wie auch immer. Also Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und ich habe, lustig war, ich habe damals den Reinhard Löwenstein, der das erste Mal, glaube ich, in dem Jahr selbst auf der Auktion teilgenommen hat, der hat gesagt, deshalb kam ich überhaupt persönlich hin, er hat mich darum gebeten, dass ich ihm die Flaschen vorprobiere an dem Tag, weil er viel zu nervös wäre. Also war ich quasi mit dem Reinhard da und habe ihm die Flaschen vorprobiert. Es gab eine Auslese von Löwenstein, damals eine Uhrenauslese gesteigert wurde, und habe aber selbst natürlich auch ein bisschen mitgesteigert, weil für mich war wichtig, das Millennium-Jahr irgendwie auch so ein bisschen in den Keller zu bringen.
Stimmt,
Und das sind alles Unikate, die ich da von dem Keller habe. Also ich glaube, vielleicht gab es mal zwei, ich weiß nicht, aber das war jetzt meine letzte Flasche. Ich hoffe, sie schmeckt. Und ich dachte, das ist, glaube ich, ein schöner Moment, um das zu verkosten.
Also wir haben hier tatsächlich gefunden, in einer Ecke des Kellers, als ich das Weingut übernommen hatte, 1130 Flaschen Auslese von 1975. Hm. Die haben wir dann alle aufgemacht und probiert. Und dann frisch verkauft, Farbe ist schon super.
Ja.
Und da wurden von den 1130 Flaschen, da wurden 950 daraus am Ende.
Schönes.
Und dann, das ist so, dann Eck verkauft, dann hieß es, wir haben nur noch 100. Da habe ich gesagt, stopp. Jetzt 100. Und dann kamen noch die gejammert haben, und die wollten aber nicht. Und dann hatten wir nur noch 70. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt ist aber endgültig Schluss. Da hatten wir 70, eigentlich nicht so besonders viel. Dann kam 7, 8 Jahre später, kam ein Hotel hier um die Ecke. Ja, sie hätten leichtfertigerweise, hätten sie 60 Flaschen damals davon gekauft und hätten sie aber nur 5 oder 6 davon ausgeschenkt. Und ob wir denn das wieder zurücknehmen würden, was eigentlich gar nicht geht.
Dann haben Sie dann auch erstmal gesagt, das geht ja gar nicht.
Das geht gar nicht, und also verstehen Sie und also so. Aber man sieht Ihnen zuliebe, weil innerlich habe ich gejubelt. Und dann hatte ich mal wieder 30 Flaschen mehr.
Aber es gibt ja nichts Schöneres, als abends in seinen Keller runterzugehen und zu schauen, was mache ich heute Abend auf. Und manchmal ist es so, man geht an den Flaschen vorbei und streichelt ihn, freut sich, dass er da ist. Hat aber du, wo heute nicht.
Also wir haben hier ja diese Schatzkammer. Ich habe in den 14 Jahren, habe ich aus dieser Schatzkammer vielleicht rausgenommen, 10 Flaschen. Wenn es hochkommt, wenn irgendeiner mal, was weiß ich, der dann eben 1959 geboren war, war ein toller Jahrgang und war irgendwie ein guter Freund oder was, hat dann mal eine Flasche verschenkt, aber habe ich schon auch nachgerechnet, dann hatten wir statt 11 Flaschen halt nur noch 10.
Vor den alten eigenen Weinen, aus dem eigenen Weingut, habe ich auch sehr viel Respekt, da traue ich mich auch fast nicht.
Also
auch
nicht ran, ne?
Ja, das ist wirklich so, dass ich da auch wirklich. Also,
ja, die sind dann weg.
Genau.
Ja,
das genau. Also das ist, ich tue mir viel leichter, eine andere Flasche aufzumachen,
Als die eigene.
Lieber von den anderen das aufbringen. Hey, auch so, wir haben immer eine Schnellfragerunde so zum Ende. Wenn Sie Superkräfte haben könnten, welche wären das?
Oh, ich wäre gern ein großartiger Fußballspieler oder Sänger oder Maler geworden.
Fußballspieler wärst du auch gerne geworden, ne?
Absolut.
Ja, mit wem würden Sie denn gerne mal ein Glas Wein trinken, tot oder lebendig, mit dem Sie noch nicht die Möglichkeit haben?
Könnte ich jetzt niemandem sagen, der mir also wahnsinnig in der Sammlung fehlen würde.
Würden Sie vielleicht mit ihm gerne noch mal ein Glas Wein trinken?
Mit dem Großonkel, ja, einfach um
Erfahrung
so zu sagen, ja, um dann nochmal zu hören, wie alles gewesen ist, wie ich mich überhaupt gerne mal, hätte mich gerne mal in die 20er Jahre auch zurückgebeamt in Deutschland. Einmal wegen der Architektur, also noch nicht alles vom Krieg zerstört. Und dann auch um, ja, diese legendären 20er Jahre mitzubekommen, aber auch ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es dann in der Weimarer Demokratie war und wie die Entwicklung am Ende dann dazu geführt hat, dass das Ganze ins Verderben eben geführt hat. Also 100 Jahre zurück würde mich interessieren.
Stich. Mit welchem Wein verführen Sie denn Ihre Frau? Oder umgekehrt, mit welchem Wein kann Ihre Frau Sie verführen?
Meine Frau mag kein Chardonnay. So, ist einfach so, dann muss ich gar nicht damit ankommen und das als Idee bringen. Aber wenn wir eben nichts sagen, dann ist es tatsächlich ein Kabinett.
Wie ist das bei euch, wenn ihr nichts sagt?
Wenn ich weiß, dass die Eva einen Abend hat, wo sie Lust hat, auch Wein zu trinken, dann gucke ich auch, dass sie im Keller was holt, was sie mag. Wenn an den Abenden, wo sie sagt, sie trinkt nichts, dann ist es schwierig, weil alleine eine Flasche Wein öffnen ist irgendwie doof.
Mhm. Richtig, da geht es mir ganz genauso. Manchmal mache ich es dann aber trotzdem.
Ich auch.
Dann will ich es probieren, aber dann ist es sozusagen, sagen, wie findest du den? Und so. Und dann sage ich, ja, und sagt sie, aber es ist nicht aus Deutschland oder so. Und dann bin ich im Grunde freier, um auch irgendwie mal was
zu probieren. Ja, verstehe.
Was war der größte Fehler Ihrer Weinkarriere?
Das war eine gute Schnellfragerunde.
Ja. Ich war nur weil du raus bist, diesmal freust dich nur, dass du nichts für dich hast.
Der größte Fehler war, dass ich tatsächlich dachte, wenn man schnell hier Dinge verändert, wenn man schnell hier die saniert, wenn man schnell was möchte und sagen wir mal dann auch sagt, ich bin bereit dafür zu investieren, dass man denkt, dass dann auf Knopfdruck auch ungefähr genauso schnell das Ganze funktioniert und der Erfolg eintritt. Und da merke ich, dass die Weinbranche eine, ich meine das nicht abwertend, eine sehr träge, das ist ja auch Trägheit oder so, also ein großer Tanker zu sein, der dann eben sich nicht so schnell bewegt, kann ja auch speziell bei Stürmen kann es ja auch ein Vorteil sein. Aber das habe ich tatsächlich unterschätzt. Ich denke, na, wenn wir alles hier richtig und schön machen, dann muss doch nach 3, 4, spätestens 5 Jahren muss das doch alles wunderbar funktionieren. Und habe völlig unterschätzt, was bedeutet Tradition, was bedeutet im Grunde eine langjährige Marktposition eben bei Weinhändlern und auch in der ganzen Community. Und diesen Erfolg zu schnell zu wollen und dann, wie soll ich sagen, vor Wut auf den Boden aufstampfen und sagen, warum geht denn das so langsam? Das ist einfach falsch und das ist ein Fehler. Man muss sich damit abfinden. Und es hat ja auch seine Gründe, dass zum Beispiel, also ich sag mal, so der Egon Müller, ich glaube, das ist sechste Generation. So, wieso ist er im Grunde immer an der Spitze gewesen? Weil er samt seinen ganzen Vorfahren mit, so wie die den Wein selektieren und so wie die sich darum kümmern und so wie die am Markt auch agieren, weil die das eben immer super seriös und sehr gut und sehr klug gemacht haben. Und im Weinbereich diese Klugheit, Seriosität, Qualität über Generationen durchzuhalten, das ist ja schwierig. Da ist ja immer mal jemand dabei, naja, der ist dann krank geworden. Oder so wie meine Großtante von zwischen 65 und 95 hat die das hier so mehr oder weniger noch verwaltet, aber konnte natürlich keine richtigen Impulse mehr setzen, einfach weil sie alleine war und weil sie dann auch irgendwann zu alt war und es nicht mehr konnte. Und da merke ich, was Tradition und ein Name, was das doch für eine Rolle spielt und dass man sich unter Umständen als junger Winzer auf den Kopf stellen kann und großartige Weine machen kann, aber bis man sich in dem Markt dann doch durchsetzt. Und zwar dann eben, es hat ja nichts mit der mangelnden Qualität zu tun, die ist total da. Das ist schon sehr schwierig. Und das habe ich unterschätzt. Dauert lange.
Aber es ist der einzig richtige Weg, in so einem Traditionsweingut dann den Trail wieder aufzunehmen. Weil natürlich geht es auch ein bisschen mehr trashy. Trashy geht auch ein bisschen schneller im Wein, aber das ist halt nicht nachhaltig. Und deshalb ist natürlich klar, die Geduld, die man haben muss, verstehe ich total, dass es dann mühsam ist. Aber wenn ich mir heute
Ottegrafen anschaue, wo steht das Weingut heute, und ich nehme jetzt mal nur einen 5-Jahres-Zyklus. Mhm. Die letzten 5 Jahre, es ist wahrscheinlich vor 5 Jahren die Weinqualität auf ähnlich hohem Niveau gewesen wie heute, das kann man diskutieren, wer wäre besser, ist, wie auch immer. Natürlich ist immer Entwicklung, natürlich ist immer Evolution, aber die letzten 5 Jahre haben, glaube ich, in der Wertschätzung der Marke von Ottegrafen unheimlich viel bewegt, weil diese Geduld und dieses konsequente immer weiter daran arbeiten dazu geführt haben, dass in diesem Segment von Feinweins die Wertschätzung einfach Jahr für Jahr wächst, und das ist halt, das ist eine lange Zeitschnecke.
Aber ich hätte mir dann speziell dafür gewünscht, dass ich den Job dann mit Mitte 30 gemacht hätte und angefangen hätte. So gesehen bin ich eigentlich zu spät.
Man ist ja nie zu spät.
Aber man ist auch nicht unsterblich.
Aber auf der anderen Seite, also mit Mitte 30, alles auf einmal renovieren wäre auch nicht möglich gewesen. Nein. Also insofern hat das wiederum einen Vorteil, da konnte man schon noch ein paar Jahre aufholen. Also im Prinzip von außen betrachtet ist die Story Familie Jauch mit von Ottegrafen ist eine Erfolgsstory. Die letzte, wenn man sieht, 14 Jahre, wo das Weingut heute steht, ist sensationell.
Es muss halt in die nächste Generation.
Und da schenken wir noch einen Schluck ein.
Das kann man nicht zwingen.
Nee. Ja,
früher ging das. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass ich es eben so spät übernommen habe, wenn Kinder von Anfang an
dabei
da mit reinwachsen. Mhm. Aber unsere Kinder waren im Grunde dann schon relativ groß. Und dann es ist doch deutlich schwieriger. Die haben auch alle ihren Job irgendwie gefunden und der ist ganz woanders und ist vor allen Dingen auch in der Großstadt. Mhm. Und insofern wissen wir nicht, wie es mal weitergehen wird. Mal gucken.
Manchmal ist ja nach der ersten Sturm- und Drangzeit so, dass man es wunderschön findet.
Ja, das sagen dann manche, warten sie auf ihre Enkel.
Das wird noch ein bisschen dauern. Was ist denn die größte Freude für Sie in Ihrem Weingut? Gibt es da was, was Sie immer wieder beglückt, wenn Sie hier sind?
Die Freude ist schon, also rein äußerlich und jenseits vom Wein, die Schönheit und Romantik dieses Weingutes. Da muss ich sagen, ich besuche auch relativ viele Weingüter und kehre dann doch immer relativ glücklich und zufrieden zurück, weil das einfach auch von der Ästhetik her ist. Das hier, das ist schon schön. Ja. Ist schon richtig schön. Dann stellt sich so ein Gefühl von Zufriedenheit ein. Schön. Und natürlich auch manchmal, wenn man Preise kriegt, wenn Weine gut bewertet werden.
23 wurden sie Winzer des Jahres, ne?
Ja, weil wir sehr gut abgeschnitten haben mit relativ vielen Weinen von uns. Ja, das sind dann schöne Momente. Das stimmt.
Sie haben ja schon so viele Preise gekriegt in Ihrer Karriere, aber so einen Preis mit dem Weingut kriegen, war das nochmal besonders?
Ja, ist mir auch deutlich lieber. Also so Fernsehpreise nutzen sich auch irgendwann ab. Und ich glaube, ich habe dann gesagt, ich würde jeden Bambi gerne wieder abgeben, dafür, dass man dann eben zum Weingut bzw. Winzer des Jahres
gewählt.
Da kann man ja tauschen. Mal machen wir es wieder. Monopol.
Die Menge zu vergrößern ist schwer hier, oder?
Also nein, es ist auch, wir sind am Ende der Fahnenstange angelangt. Ich habe mit 10 Hektar hier angefangen, habe gemerkt, dass das tatsächlich deutlich zu wenig ist, aber wir sind jetzt bei 16 Hektar. Gut, wir könnten theoretisch vielleicht auch 18 Hektar haben, aber es kann auch gut mal wieder runtergehen auf 13, 14 Hektar. Ich habe jetzt mal 2 Hektar völlig neu gestockt und durch die Hitze ist in den ersten Jahren, ist es da ganz schwierig gewesen, hatten wir ohnehin dann immer 2 Hektar weniger. Mhm. Das ist dann auch immer die ganz grundsätzliche Frage. Haben Sie da 2 Hektar und dann ja, 1/3 der Rebstöcke funktioniert nicht mehr, 2/3 sind schon relativ alt und funktionieren gut, und dann sagen Ihnen auch Menschen, wenn Sie nur auf sich selber schauen, auf Ihre Generation und auf das, was Sie damit machen können und was Sie verdienen können, dann bleiben Sie einfach dabei und lassen Sie das so. Und wenn Sie aber modernisieren wollen, wenn Sie dann eine Drahtanlage machen wollen, wenn Sie schon an die nächste Generation denken, dann bestocken Sie es tatsächlich neu. Sehen Sie auch zu, dass Sie dann entsprechend modernere Klone bekommen, die dann heute besser in dem Klima funktionieren etc. Und dann stellt man sich tatsächlich immer die Frage, so wie bei jedem 100-jährigen Baum, der hier umfällt, versucht man das in Anführungsstrichen für die Ewigkeit oder für die nächsten 30, 40, 50, 100 Jahre entsprechend zu positionieren? Oder sagt man sich, naja, komm jetzt, 20 Jahre, in 20 Jahren bist du über 90 oder bist du 90 Jahre alt, dann weiter musst du nicht denken. Und da entscheide ich mich im Moment immer noch für das Nachhaltigere, für die nächste Generation, ohne dass ich die nächste Generation schon am Start hätte.
Aber so wie Sie das bei Herrn Müller beschrieben haben, bei Egon Müller, muss man das auch, ja, wenn man diesen...
Aber der hat ja immer, der erste Sohn, der immer geboren wurde, war dann immer Egon. Da hat das immer funktioniert. Versuchen Sie mal jedes Jahr einen Egon hinzukriegen. Aber mein ganzes Leben habe ich es versucht, aber noch nie einen Egon hingekriegt. Kein einziger Egon.
Zum Abschluss, Herr Jauch, ich habe gehört, bei Wer wird Millionär, da müssen Sie innerhalb der ersten anderthalb Minuten eigentlich wie so eine Art Profil erstellen von dem, der Ihnen da gegenüber sitzt.
Ja, ich mache das einfach frecherweise, was natürlich gemein ist. Kein Mensch kann man ja innerhalb einer Minute einschätzen. Aber ich weiß nicht, wenn Sie Ihren Mann, Ihre Frau, oder da kommt jemand rein und eigentlich in 30 Sekunden sieht man, ob da was passt oder ob das eigentlich gar nicht geht. Und so versuche ich das da mit den Kandidaten auch. Tue die in so eine Schublade im Grunde rein, in so eine Klischee-Schublade. Die lasse ich aber immer ein Stück weit offen.
Wie waren das bei uns hier heute?
Heute? Naja, wir kennen uns so ein bisschen.
Okay. Zumindest, ich bin da in die Klischee-Schublade.
Sie habe ich neutral eingeschätzt.
Ja,
habe ich gedacht, die lassen wir mal kommen. Da schauen wir mal. Macht sich nicht unbeliebt und ist aber drängt sich auch nicht auf.
Okay.
Mal gucken.
Mal gucken.
Ja. Und so war es ja dann auch. Ne?
Gut. Ich dachte, wir haben uns jetzt am Klischee abgearbeitet, aber Sie haben sehr politisch korrekt geantwortet.
Alles prima. Und ganz zum Schluss müssen wir trotzdem den Wein noch besprechen.
Unbedingt.
Weil,
den haben wir noch nicht
getrunken. Haben wir ihn denn getrunken?
Ja, die ganze Zeit, weil er so gut ist.
Also, wir reden über den Besteigungswein Kranzmer Altener Krise Spätlese 2000. Ein nicht ganz einfaches Jahr, weil dann doch feuchtwarme Witterung war während der Traubenreife. Die Saar hatte ein Stück weit das Glück, dass die Reife etwas später ist und deutsche Trauben länger gesund waren als jetzt zum Beispiel am Rhein. Also bei mir war es ein schrecklicher Jahr. Also wir haben das Beste draus gemacht, es war kein einfaches Jahr. Und tatsächlich schmeckt sowohl Mosel, im Besonderen aber die Saar 2000 deutlich besser, weil es klarer ist, weil es feiner ist. Und wir haben hier eine ganz klassische Spätlese, 24 Jahre gereift, pur, frisch, eine ganz zarte Reife, da kommen fast ein bisschen vanillige Noten, was ich total liebe bei reifen Spätlesen. Und für mich ist es ein atemberaubender Wein.
Also, aber es ist interessant, als ich die Hebamme geholt habe, hat dann der Kellermeister gesagt, wofür braucht er die denn? Und ich sagte, 2000er von Autografen.
Ja. Aber hat er ein bisschen Angst gehabt?
Ja, aber er hatte sofort eine Jahre.
Ja, aber eine späte Traubenreife hat an der Saar deutlich schönere Trauben am Stock noch reifen lassen, als das...
Er war erst 4 Jahre später.
Ja,
ich werde ja gleich ein Stück von probieren.
Also, ich nehme ihn gerne drüber. Es ist jetzt verrückt, aber ich spüre da auch ein bisschen Schärfe.
Das ist süße, Säure, Reife, Mineralik. Das ist einfach...
Ganz toll.
Das ist richtig schön.
Ja.
Wenn große, fruchtsüße Weine reifen, dann... Und das kannst du tatsächlich auch mit einer dunklen Soße zum Hauptgang spielen. Das funktioniert.
Wo ist die dunkle Soße, wenn man sie anbietet?
Wenn man sie anbietet. In diesem Sinne vielen, vielen lieben Dank, Herr Jauch, dass wir da sein durften.
Hat mir Freude gemacht.
Hat uns auch Freude gemacht, oder?
Natürlich,
ja, absolut. Ja. Na dann, tschüss. Bis dann.